Und herzlich willkommen zur allerersten Folge von FCSP-Geschichten, das N in Klammern, der offizielle Podcast des FC St. Pauli-Museums. Ich sitze hier mit meinen Kollegen Christopher, Christoph und Thomas. Ich bin Selina. Genau, und ich würde sagen, damit ihr wisst, wer wir sind, stellen wir uns jetzt einmal vor. Christoph, möchtest du anfangen?
Ja, vielen Dank. Moin und schön, dass ihr dabei seid. Ja, Podcast vom FC St. Pauli Museum wurde Zeit. Die Idee haben wir sogar schon seit 2014, darf ich kurz erzählen. Aber ja, was mache ich beim Museum? Ich bin Gründungsmitglied von dem Ganzen und bin im Vorstand für Kuratorium und Kommunikation zuständig. Das heißt natürlich nicht, dass ich das alles alleine mache, sondern wir haben zum Glück ein tolles Team dafür und sind inzwischen auch so aufgestellt, dass wir eben auch sowas wie so ein Podcast hier machen können, ja. Der eine oder andere hat vielleicht auch schon mal ein Buch gelesen, was ich mit Michael Pahl zusammengeschrieben habe. FC St. Pauli, das Buch, die Jubiläumschronik zum Beispiel, oder das FC St. Pauli-Album ist bei uns erschienen. Und die Vereinsgeschichte beschäftigt mich also schon länger und besonders seit dem 100. Geburtstag, seit den Recherchen davor. Und es gibt immer sehr, sehr viele Geschichten, die man nicht gleich erzählen kann. Also auch wenn man sich zum Beispiel so eine Museumsausstellung überlegt. Und dieser Podcast gibt uns, glaube ich, sehr viel Gelegenheit, eben auch diese Geschichten sichtbar zu machen. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was eben auch die anderen hier ausgraben, und freue mich drauf.
Ja, hallo, ich bin Thomas, bin seit 1,5 Jahren jetzt hier fest im Museum zugange, vorher schon viel nebenberuflich, ehrenamtlich, eigentlich auch seit Beginn an, seit jetzt ja gut 10 Jahren, wie wir jetzt seit letztem Jahr wissen. Kümmere mich da um sehr viele Inhalte, gerade auch im digitalen Bereich des Museums, bin für die Faktenrecherche zuständig, auch zum Beispiel für unsere zahlreichen Social-Media-Beiträge. Bin im Archiv und besonders in der Archivdatenbank zugange und mache noch ganz viele andere Bereiche rund um das Museum und den Museumsverein. Ja, ansonsten bin ich seit 1991 als Fan am Millerntor, habe also schon so einiges miterlebt hier, habe Fanzines mitgegründet und bin da auch ein bisschen in der Vereinspolitik unterwegs gewesen. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass das alles sehr interessant wird hier. Und ich bin dafür zuständig, hier im Podcast den Kolleginnen auf die Finger zu schauen, ob sie dann auch alles richtig wiedergeben.
Ich bin Christopher. Ich arbeite seit 4 Jahren fürs Museum. Ich bin im Bereich Videos. Alles, was bewegt ist, geht sozusagen über meinen Rechner. Ich bin im Zeitzeugenprojekt aktiv. Wir drehen viele Zeitzeugen aus der Geschichte des FC St. Pauli. Ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, wie viele 100 Stunden es sind, aber ein paar. Und genau, davon werden wir auch heute in der Sendung ein paar hören. Das ist das Schöne daran. Dafür haben wir dieses Projekt auch, dass wir da ein paar Einspieler haben. Menschen, die dabei waren. Genau, ich gehe seit 1997 ins Stadion. Da war ich, glaube ich, 11. Seitdem mit meinem Bruder, Grüße an dieser Stelle, stehen wir noch heute in der Gegengerade.
Ich bin Selina. Ich bin seit November 2020 im Museum angestellt für Online- und Social-Media-Redaktion. Davor habe ich in Köln und in Trier Politik- und Medienwissenschaften studiert. Und ans Millerntor gehe ich seit Mitte der 2000er Jahre ungefähr. Genau. Und ja, wir haben jetzt ja schon ein bisschen was auch vorweggenommen, was wir hier machen werden. Das Thema des Podcasts liegt auf der Hand. Wir erzählen Geschichten aus der Geschichte des FC St. Pauli. Und das aber nicht einfach so frei nach Schnauze, sondern wir haben uns ein Konzept überlegt. Christoph, möchtest du einmal erklären, wie wir uns das hier vorstellen?
Ja, das Ganze basiert darauf, dass wir ein Hauptthema haben. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon gelesen, wie wir es bei dieser Sendung haben. Diesmal geht es um die wichtigste Mannschaft aller Zeiten. Und das beleuchten wir dann aus 3 verschiedenen Perspektiven. Und diese 3 verschiedenen Perspektiven liefern eben Selina, Christopher und ich. Dabei kann es eben auch durchaus Überraschungen geben, dass man also Sachen kennenlernt, die die anderen bei den Recherchen ausgegraben haben, die man selber überhaupt noch niemals ahnte. Das soll eben auch wirklich ein Grundprinzip von dem Podcast hier sein. So Motto, ein Herz für Nerds sind wir alle, glaube ich, so ein bisschen, dass man eben manchmal auch die Sachen wissen will, die als gängige Hauptsachen vielleicht nicht irgendwo stehen. Die Nebensachen sind ja manchmal die interessantesten Hauptsachen. Das heißt, das darf hier auch absolut drankommen und da freuen wir uns auch über Input von euch. Übrigens fiel mir ein, dass vorhin bei den beiden Fanbiografien, ich glaube, ich als einziger mich nicht da präsentiert habe oder noch nicht gesagt habe, seit wann ich eigentlich als Millantor gehe, ist bei mir aber auch nicht so beeindruckend. Ich glaube, Thomas, du bist eh der einzige von uns, der nicht Modefan ist, weil wir sind ja eigentlich relativ kurz dabei sonst. Also ich erst seit Mitte der 90er halt auch, bei mir hing es mit dem Studium zusammen. Vorher war ich Provinznuss aus Cuxhaven und da war ich noch nicht ganz so firm in Sachen FC St. Pauli, muss ich zugeben, aber verliebte mich dann. Ja, und so entsprechend hat Thomas eindeutig den Reichweitenrekord, was dabei gewesene Fan-Credibility angeht, wenn ich das richtig sehe. Ne?
So ein bisschen, aber die berühmten Kiezbeben-Jahre, die wir ja auch in unserer Ausstellung im Museum beleuchten, die habe ich nun knapp verpasst. Also ich bin exakt beim ersten Heimspiel nach dem Abstieg 91 da gewesen.
Klassischer Modefan auf jeden Fall.
Jetzt kann ich nochmal in die Runde gucken, habe ich das mit den Regeln so einigermaßen okay erklärt oder hatten wir eigentlich alle einen anderen Podcast im Kopf?
Ja. Nö, das habe ich mir auch ungefähr so vorgestellt.
Man könnte noch Thomas' Rolle noch einmal kurz beleuchten. Thomas ist quasi der Schiedsrichter und Thomas wird aber auch ergänzend zur Seite stehen, Live-Fact-Check machen, uns vorführen, wenn wir Quatsch reden.
Und Thomas ist auch der Einzige, der im Vorfeld weiß, welche Geschichten wir jeweils mit an den Tisch bringen. Das heißt, er ist dafür zuständig, zu vermeiden, dass wir alle dieselbe Geschichte erzählen. Und noch eine kleine Ergänzung. Wenn ihr tolle Ideen habt für Themen, mit denen wir uns hier unbedingt mal beschäftigen sollten im Podcast, dann dürft ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an info@1910-museum.de, Stichwort Podcast.
Hervorragend. Eine Winzigkeit fängt mir auch noch ein, die wir vielleicht nicht vergessen sollten. Es kann ja auch sein, dass Menschen hier reinhören, die uns noch nicht im Museum besucht haben, die vielleicht nicht genau wissen, was das ist. Das FC St. Pauli Museum findet in der Gegengrade des Millerntor-Stadions. Es wurde hart erkämpft von vielen aktiven Menschen. Da wäre nämlich beinahe eine riesige Polizeiwache eingezogen. Zum Glück ist das nicht passiert. Und heute ist das Museum halt nicht nur die Ausstellung selber, sondern eben noch viel mehr. Es gibt das digitale Museum, unsere Social Media Accounts gehören dazu, aber auch das digitale Museum vor Ort, wofür das Museum, für das Thomas auch sehr viel tut, zum Beispiel. Und es gehören dazu Bildung am Millerntor, ein riesiges Archiv und so weiter und so fort. Also, falls ihr das Museum unterstützen möchtet, kommt uns besuchen, geht wunderbar. Neuerdings übrigens auch sonntags, also das wird sich jetzt vielleicht in 10 Jahren anders darstellen, wenn man sich die Folge nochmal anhört, aber Freitag, Samstag, Sonntag haben wir im Augenblick geöffnet, findet ihr auf fcst.pauli-museum.de. Ihr könnt uns als Mitglied unterstützen, ihr könnt unser Merch kaufen, ihr könnt spenden. Wir freuen uns aber natürlich auch über Input oder auch über Leute, die mitmachen, mithelfen. Das ist auch immer noch so, dass also ganz, ganz viele Menschen uns beim Museum supporten. Thomas guckt auch gerade sehr richtig.
Ja, weil noch dazu können wir uns natürlich könnt ihr uns unterstützen, indem ihr uns eure Dachbodenschätze sozusagen überlasst, sei es jetzt als Schenkung, als Leihgabe oder einfach Sachen, die wir vielleicht einfach nur in Anführungsstrichen scannen, alte Fotos und ähnliches, sowas. Darüber freuen wir uns natürlich auch jederzeit.
Und ihr könnt diesen Podcast unterstützen, indem ihr positive Bewertungen schreibt und uns folgt auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Absolut, soll ja auch weitergehen. Das ist die Pilotfolge. Wir werden uns noch viele weitere Themen ausdenken oder vielleicht auch von euch vorgeschlagen bekommen und sind tatsächlich gespannt, wo die Reise hingeht. Es soll also nicht einmal hier abgeschlossen die Vereinsgeschichte erzählt werden, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen immer wieder so die unterschiedlichsten Steine, aus denen diese Geschichte gebaut ist, auch mal umdrehen und gucken, was da drunter ist, was auf der anderen Seite der Mauer ist und so weiter. Ich weiß nicht, ob das Bild wirklich funktioniert, aber ihr könnt es euch ja einfach ausmalen.
Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal durch.
Die wichtigste Mannschaft aller Zeiten. Da haben wir natürlich jetzt vermutlich 3 verschiedene Theorien. Da haben wir jetzt vermutlich auch jeder unterschiedliche Thesen. Ich fand das auf jeden Fall ein sehr spannendes Motto, als wir uns darauf geeinigt haben. Und da überlegst du natürlich erstmal so, was liegt ja nahe. Klar, wenn man an unser Kiezbeben im Museum denkt, die Aufsteiger von 1988, das hat irre viel verändert. Das hat das Bild des FC St. Pauli in der Fußballwelt zum Teil sogar erst geschaffen für viele Menschen, muss man so sagen. Das hat sozusagen als Katalysator unheimlich viel beschleunigt und ausgelöst, was dann eben noch kam, von der Fanzine-Gründung bis zu AFM und so weiter. Man könnte aber auch sagen, ja, okay, stimmt, ja, Aufsteiger von 1988, schön und gut, die waren wichtig. Und man kann auch fragen, was ist eigentlich wichtig? Ne? Also wichtig im Sinne von sportlich erfolgreich, wichtig im Sinne von finanziell wichtig oder wichtig im Sinne von einflussreich. Ich habe mich jetzt einfach mal für meine Deutung auch auf einflussreich so ein bisschen spezialisiert und so gesagt, so gut, die Aufsteiger von 1988 waren einflussreich, aber man könnte natürlich auch sagen, okay, fein. Ohne die Drittligamannschaft von 1979-80 beispielsweise hätte es die gar nicht gegeben. Weil manche wissen oder relativ viele wissen das hier vielleicht schon auch, dass der Verein ja abgestürzt war, dass dann die Lizenz entzogen wurde, dann ging es in die dritte Liga, man hatte kein Geld. Wenn man dann noch in die vierte Liga oder schlimmer abgestiegen wäre, wäre vielleicht wirklich einfach wirtschaftlicher Ofen aus gewesen, muss man sagen. Und damals kamen dann junge Spieler, unter ihnen solche Leute wie Volker Ippich, Jürgen Groner und so weiter, und die haben es geschafft, die Klasse zu halten. Sehr unspektakulär, unfassbar wichtig. Vielleicht waren es also auch die. Habe ich auch weiter überlegt. Na gut, Ja gut, aber du kannst aber auch sagen, wenn wir das Millerntor-Stadion nicht hätten, wenn wir es nicht da hätten, wo es ist, wäre der FC St. Pauli nicht mehr der FC St. Pauli. Dass wir noch im Millerntor-Stadion Fußball spielen können, an der Stelle, wo es ist, liegt nicht zuletzt daran, dass die Pokalhelden von 2005-06 ganz viel Geld eingespielt haben und dadurch die Rekonstruktion des Stadions ermöglicht haben. Also auch wahnsinnig wichtig. Der Verein hätte nämlich sonst kein Geld gehabt. Es gab ordentlich Fernsehgeld und so weiter. Also es gibt wirklich viele wichtige Mannschaften. Da haben viele auch sicherlich ihre eigenen Lieblingsteams, ob es die Aufsteiger von 2007 sind, die vergessenen Klassenhalter von 2003-04, die Derby-Sieger von 2011 oder auch unsere einzigen deutschen Meister, wenn es irgendwie was mit Fußball zu tun hat, nämlich unsere blinden FußballerInnen 2017, 21, 22. Und trotzdem habe ich mich für was anderes entschieden. Das war jetzt der lange Vorspann, der die Fallhöhe ankündigt. Ich habe ja schon gesagt, so ja, wer den Millerton kennt, weiß, es ist manchmal ein bisschen schwierig, da die Blutgrätsche reinzusetzen. Vielen Dank, dass ihr sie nicht angesetzt habt. Aber es gibt ja eben auch eine Gesamtzeit. Und wenn ich jetzt zu lange laber, dann kommt der Schiedsrichter und sagt, ja, okay, schön und gut. Ne? Also du hast leider dein Hauptthema überhaupt nicht mehr erreicht. Habe ich die Zeit schon um? Im Augenblick darf ich noch, sagt Thomas. Wunderbar. Und zwar möchte ich als wichtigste Mannschaft aller Zeiten das Team Mitte der 60er Jahre vorstellen. Und zwar deswegen, weil tatsächlich es die Vereinsgeschichte verändert hat durch eine Saison, die meiner Ansicht nach vielleicht die St. Paulianischste Saison aller Zeiten ist. Man muss dazu auch wissen, wie wahrscheinlich nicht ganz wenige St. Pauli-Fans, habe ich auch ein gewisses Herz für Underdogs, und für mich bedeutet Erfolg nicht unbedingt Gewinnen. Und Mitte der 60er Jahre war eine wahnsinnig spannende Zeit. Das ist so ein bisschen auch für mich so eine Fan-Sehnsuchtszeit. Also so alt bin ich dann auch wirklich nicht, dass ich die hätte erleben können. Da war ich noch nicht auf der Welt. Das Millerntor-Stadion war neu, muss man sich vorstellen. Alle schwärmten von der Haupttribüne. Die Aufregung darüber, dass eine Drainage beim Rasen vergessen wurde, hatte sich langsam gelegt. Und ab 1963 konnte man tatsächlich am Millerntor-Stadion, am jetzigen Standort, auch wirklich Fußball spielen. Und das war also wirklich neu, das war modern. Alle freuten sich über dieses tolle Clubheim, was der FC St. Pauli jetzt hat. Und es war dann auch eine Umbruchszeit erfolgreich verlaufen. Es gab früher die sogenannte Wunderelf, die ja um die deutsche Meisterschaft mitspielte. Und jetzt kamen da neue Spieler. Und das war eine irre spannende und auch sehr charismatische Mannschaft. Ich durfte ziemlich viele dieser Spieler auch noch treffen, als wir fürs Jubiläumsbuch interviewt haben. Und erinnere mich zum Beispiel immer gerne daran, wie einer davon, und das war einer der erfolgreichste Stürmer der Vereinsgeschichte. Damals wohnte ich in St. Georg, da man die Treppe hochstapfte und sich dann erstmal darüber beklagte, dass man ja irgendwie nirgendwo parken könnte. in St. Georg. Das war Oschi Osterhoff. Oschi Osterhoff, ganz wichtige Stütze der 60er Jahre, bildete zusammen mit Horst Heegs das Sturmduo. Und die beiden waren das erfolgreichste Sturmduo der Vereinsgeschichte. Und Horst Heegs war wirklich so das launische Genie, die Diva, wo alle gespannt waren, hat er Lust oder hat er keine Lust? Das konnte also ganze Spiele entscheiden. Oschi war der Brecher und die, also Horst Heegs lebte damals auch leider nicht mehr, unterschieden sich also auch körperlich sehr stark. Der eine sehr filigran, der andere die absolute ja, Ramme sozusagen, die durch die Verteidigung dann auch durchging, sehr erfolgreich. Es gab ein irre gutes Mittelfeld mit Ingo Porges, Nationalspieler, mit Rolf Bergés, der angeblich den Übersteiger erfunden hat. Es gab eine auch sehr gute Defensive mit Leuten wie Gerke, mit Thoms und Christiansen im Tor, die waren beide sehr gut. Und wenn man also von dieser Mannschaft, wenn ich von der erzähle, komme ich geistig ins Schwärmen, weil ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ich stelle die mir spielen vor. Ich stelle mir mich auf dem Amillantor vor. Ich würde vielleicht auch in der Gegengerade gestanden haben, die damals noch keine Tribüne drüber hatte. Und hätte mir dann also mit anderen zusammen spannend die Frage gestellt, ob eben Horst Heegs Lust hat und ob irgendwie Bergés wieder ein Übersteiger gelingt und so fort und so weiter und so fort. Die waren wirklich gut. Und die waren wirklich absolute Aufstiegsaspiranten und eine ganz wichtige Sache, so ein Prise Ungerechtigkeit gehört ja beim FC St. Pauli immer mit dazu, die waren nicht in der ersten Liga, die waren nicht in der Bundesliga, in der ersten Liga waren sie immer gewesen und ab Gründung der Bundesliga 1963 waren sie zweitklassig, zum ersten Mal seit 1942 übrigens. Das würde ich aber eher später nochmal erzählen, weil sonst komme ich ein bisschen vom Hundertsten ins Tausendste. Tatsächlich ist der FC St. Pauli bei der Gründung der Bundesliga meiner Ansicht nach ziemlich über den Tisch gezogen worden. Die Kriterien wurden mehrfach geändert, damit der FC St. Pauli nicht dabei war. Sie waren also in der zweiten Liga, die hieß damals Regionalliga Nord. Und dort hatten sie jetzt zwei große Konkurrenten nicht mehr. Werder Bremen und der HSV waren ja in der ersten Bundesliga. Und damit waren die wirklich hier die heißesten Aufstiegskandidaten, muss man sagen, weil die waren wirklich stark. Aber damals mussten sie immer noch in einer Aufstiegsrunde antreten. Und die waren halt wirklich gut genug, dass sie auch 1964 schon Regionalligameister wurden. Ich möchte aber ganz besonders auf die Saison 1965-66 raus, weil die eben wirklich so unglaublich dramatisch war. Also da waren auch alle mit dabei. Eingeschränkt, muss man sagen, Rolf Bergés, der hat sich nämlich dann schon, und damit ging es schon los, gleich ganz am Anfang einen doppelten Bruch zugezogen. Der war also fast die ganze Saison nicht dabei. Absolut, ouch. Also schon mal denkst du mir erstmal, oh verdammt, ne? Also wir wollten doch eigentlich aufsteigen. Und dann Spielmacher schon mal abgemeldet. Trotzdem haben sie dann also echt Fußball gespielt, teilweise wie von einem anderen Stern. Da gab es also auch Spiele wie ein 9:0 gegen Osnabrück, bei dem ich wirklich sehr, sehr gerne dabei gewesen wäre. Da war es dann so, dass also der Trainer Kurt Krause, der auch neu gekommen war, zwischendurch sagte, jetzt reizt meine Burschen die 100-Tore-Grenze. Und die hatten sich richtig in einen Rausch gespielt, als sie plötzlich aufhörten zu gewinnen. Also alle dachten, wann machen sie den Aufstieg klar? Sie brauchten nur noch wirklich ganz, ganz wenige Punkte und plötzlich und wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht, dieses Gefühl, ja, warum machen sie es nicht? Keiner wusste es. Sie hörten plötzlich auf zu gewinnen. Und es wurde immer dramatischer. Sie machten auch andere Gegner stark, auch etwas, in dem der FC St. Pauli immer schon stark gewesen ist. Also Göttingen 05 zum Beispiel haben eindeutig die St. Paulianer dann selber stark gemacht, indem sie sie auch gewinnen ließen. Es wurde immer enger. Es gab dann auch ganz seltene Interventionen. Ein Kurztrainingslager in Basinghausen, kurz vor dem letzten Spiel. Da wurden die also tatsächlich nochmal darauf eingeschworen, doch jetzt bitte, 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 bitte den entscheidenden letzten Punkt zu holen. Und sie haben es dann tatsächlich im allerletzten Spiel auf die allerknappst denkbare Möglichkeit gemacht, den einen Punkt, der ihnen für den ersten Platz und damit die direkte Teilnahme an der Aufstiegsrunde fehlte, zu machen. Das war gegen Arminia Hannover. Und sie haben natürlich 1-0 geführt und dann 1-1 kassiert und alle durften noch richtig schön fiebern. Ihr könnt es euch vorstellen. Und das bedeutete aber immerhin, sie konnten nicht noch die Qualifikation zur Aufstiegsrunde verkacken, weil das konntest du als Zweiter. Und deswegen wollten alle, dass sie unbedingt Erster wurden. Thomas hat gerade dazu was anzumerken.
Ja, und genau das ist nämlich Göttingen als Zweitplatzierten passiert. Die sind nämlich dann in diesen Qualifikationsspielen gescheitert gegen Saarbrücken und sind sofort vor dem eigentlichen Start dieser Aufstiegsrunde rausgeflogen. Was übrigens dem FC St. Pauli ein Jahr vorher auch schon passiert ist gegen Reutlingen.
Zwischendurch, habe ich jetzt ganz übersprungen, haben sie auch noch richtig gut im Pokal performt. Die kamen bis ins Viertelfinale, dann kam der erste FC Nürnberg. FC St. Pauli gegen 1. FC Nürnberg, das war damals nicht nur erste gegen zweite Liga. Die Nürnberger waren natürlich Erstligisten. Das waren noch weiter entfernte Fußballwelten, als das jetzt die erste und zweite Bundesliga heute sind, muss man sagen. Denn bei den Nürnbergern war es tatsächlich dann schon die Regel, dass die richtig Spieler hatten, die nur Fußball spielten, während die St. Paulianer alle neben dem Fußball, den sie als Vertragsspieler ausübten, auch noch einen richtigen Beruf hatten. Und da erzählt zum Beispiel aus unserem Zeitzeugenarchiv hier einmal Oschi Osterhoff, also unser Wunderstürmer, quasi das Gegenstück zu einem gewissen Herrn Seeler beim FC St. Pauli. Was hat der denn sonst so gemacht?
Ja, wie gesagt, ich war Fliesenleger.
Ja.
Um 7 angefangen, um 4 Feierabend, um 6 Training.
Ne? Ja.
Und das war viermal die Woche.
Kurze Info am Rande, die Stimme, die ihr neben Oschi Osterhoff gehört habt, war die von dem besagten Uwe Seeler. Wir haben mit den beiden ein Doppelinterview im letzten Winter gemacht, das nur am Rande.
Und ein anderer Spieler des FC St. Pauli, Klaus Eppel, hat uns eben auch viel erzählt von seiner Zeit als Spieler. Und er kommt auch auf einen ganz wichtigen Punkt, der fehlt auch, was den Aufstieg angeht, unbedingt was ist, was man einfach im Hinterkopf behalten muss. Die Spieler hatten nicht nur einen anderen Job, die hatten auch noch ein anderes Leben.
Da kommen auch dann, wären auch andere Sachen wieder auf jeden Einzelnen zugekommen. Man hätte das alles profihafter dann aufbauen müssen auch. Und hätte man sicherlich auch. Aber die Spieler hätten auch alle umdenken müssen. Berufsmäßig. Ne? Und ich weiß nicht, ob da viele, die ja wirklich schon gut im Beruf waren, dass die dann vielleicht ausgestiegen wären. Und hätten gesagt, nee, also das Risiko und das will ich nicht, gebe meinen Beruf nicht auf. Ne?
Ah, okay, das wusste ich auch noch nicht. Was war denn eigentlich so ein Spitzengehalt zu der Zeit?
Ja, also wir haben wenige Verträge oder so. Wir wissen aber beispielsweise ja von Oschi Osterhoff, dass der so um die 400 Mark bekommen hat. Das war also so der FC St. Pauli-Level und da sicherlich auch schon ziemlich weit oben. Und aus der Zeitschrift Sport haben wir hier zum Beispiel vorliegen einen Bericht über dieses Pokalspiel. Und da haben sie verglichen, dass die St. Paulianer, anders als die Nürnberger, nicht 1200, 2000 oder 2500 Mark im Monat durch Fußball verdienen würden. Und davon können wir jetzt mal ausgehen, dass das so Beträge waren, die damals wohl durchaus gezahlt oder kolportiert wurden. Und 2500 Mark im Monat muss damals Mitte der 60er auch wirklich viel Geld gewesen sein.
Ja, wäre mal interessant, wie viel Geld das heute wäre.
Stimmt, absolut. Also da könnte man vielleicht nach dem Podcast oder so ein bisschen was noch dazustellen. Aber das war wirklich eigentlich von der ganzen Fallhöhe her so ähnlich, wie es dann später zwischen Bayern München und dem FC St. Pauli kolportiert wurde. Und was passierte denn, als sie gegeneinander spielten? Die Nürnberger gingen früh in Führung und dann gab es aber nur noch ein Spiel auf ein Tor. Ich stelle es mir wirklich ein bisschen vor, wie das Pokal-Halbfinale gegen den FC Bayern damals. Das war ja auch zeitweilig wirklich ein Spiel auf Olli Kahns Bayern-Tor. Eine Eingriffswelle nach der nächsten und das Scheißding ging einfach nicht rein. Und so war es da eben auch. Die haben wirklich ein irres Spiel abgeliefert. Dabei eben allen auch nochmal gezeigt, wie gut die waren, was für eine Mannschaft das war. Ne? Und wir waren dicht dran, hat sich Oschi Osterhoff, den wir eben im Original gehört haben, damals auch der Presse auch gesagt, was willst du machen, wenn du das Ding nicht reinkriegst? Und der Nürnberger Trainer damals, da hieß Jenu Csaknádi, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, sagte nach diesem Spiel, was dann also tatsächlich 1-0 für Nürnberg ausging, ihre prachtvolle Elf wird aufsteigen. Mein Gott, was besitzt diese Hamburger Mannschaft für eine urwüchsige Kraft, sagte der. Wir haben übrigens auch andere Stimmen, da müsst ihr es nicht nur mir glauben, dass die halt wirklich gut waren über die Mannschaft. Da haben wir beispielsweise Heinz Deininger, der uns das erzählt hat, Verteidiger selber auch in dieser Mannschaft, der hat uns erzählt.
Ich glaube schon, wie Horst Heeks und waren wirklich gute Spieler, Peter Osterhoff, Bergis und Porges, das waren schon sehr, sehr gute Spieler, die heute auch in der Bundesliga spielen könnten. Unter den heutigen Bedingungen natürlich, ne, ist klar.
Dann hätte ich auch als weiteren Kronzeugen noch Keeper Klaus Christensen.
Das war ja mit Porges, mit Weidland, mit Gerke, mit Pokrop, mit Oschi Osterhoff, Rumsberg-Gees, Horst Heeks hat noch gespielt. Also da war schon eine Bombentruppe, muss ich sagen. Das war, also wenn wir aufgestiegen wären, ich glaube, wir hätten uns halten können in der ersten Bundesliga. Das glaube ich bestimmt.
Ich möchte noch mal kurz auf Selinas Frage von eben zurückkommen. Denn also es gibt ja so Umrechner im Internet. Also wenn man diesen hier glauben darf, waren zum Beispiel 1000 D-Mark von 1965, wären heute ungefähr 2360 Euro. Das heißt also, wenn man jetzt da gehört hat, dass die Nürnberger vielleicht sogar 2000 Mark verdient hatten oder noch ein bisschen mehr, dann waren das immerhin dann auch schon um die, an die 5000 Euro. Und das ist natürlich im Verhältnis zu dem, was damals Sachen im weitesten Sinne gekostet haben, natürlich durchaus sehr, sehr viel Geld gewesen, würde ich sagen.
Ja, kannst wahrscheinlich schon ein Einfamilienhaus und ein Auto von kaufen.
Ja, also mit ein paar Gehältern, die du gut anlegst, auf jeden Fall.
War mir gar nicht so klar, dass das damals, dass man davon sehr gut leben konnte schon.
Ja, also wirklich Riesenunterschied auch. Und da merkt man auch, es war natürlich dann auch schon eine Schwelle nach oben. Aber vor dieser Schwelle standen wir jetzt. Wir hatten ja kurz nochmal zurückgeschaut, jetzt auf dieses Pokalspiel. Da auch nochmal bestätigt bekommen, die konnten wirklich mit dem ersten FC Nürnberg mithalten. Das war ja ein absoluter Beweis auch nochmal, dass sie sich nicht nur für gut hielten, die waren wirklich auch sehr gut. Und nun haben sie noch diese Nervenprobe dann auch gemacht, nach diesem Hänger dann gerade noch die Kurve bekommen, haben den letzten Punkt gemacht, sind tatsächlich Regionalligameister 65-66 geworden. Übrigens, kleiner Einschub, eine meiner kleinen Museumserinnerung war, dass wir 2014 tatsächlich auch eine Autogrammstunde mit denen auch gemacht haben. Da hatten wir auch unsere erste große Ausstellung eröffnet und wir hatten zwar auch gleichzeitig noch irgendwie Saisoneröffnung und auf dem Südtribünenvorplatz saßen die da alle und vorher hatten sie alle gesagt, oh, das interessiert doch keinen, da kommt doch keiner und so weiter. Und dieses Bild, dass da Leute Schlange standen und da saßen dann diese Herren, tatsächlich in dem Fall war es halt nun mal so, das waren dann Leute wie Oschi Osterhoff, Rolf Geest und Ingo Porges und so weiter und haben dann Klaus Stothfang, haben Autogramme geschrieben. Das war wirklich eine richtig schöne Sache, weil die sich einfach mal gründlich geirrt haben. Es hat die Leute eben sehr interessiert. Da standen wirklich viele Leute und haben sich Autogramme von den Regionalligameistern geholt. Und ja, die haben all das, was ich jetzt dann so erzähle, dann wirklich erlebt. Jetzt gab es also die Aufstiegsrunde, ne? Und das war keine schlechte Aufstiegsrunde. Die Aufstiegsrunden waren dann tatsächlich auch bundesweit zusammengesetzt. Oft hatte man traditionell sehr viel Angst vor den Mannschaften aus dem Westen. Da gab es natürlich irre viel Konkurrenz, weil es so viele Teams auf so engen Raum gab. Und aus dem Westen kam dann beispielsweise Rot-Weiß Essen und Ingo Porges, damals Mannschaftskapitän, und das war ja auch der Nationalspieler im Team. Ingo Porges hat dann tatsächlich auch gesagt, das wären wohl die Stärksten. Dann gab es Saarbrücken und dann gab es Schweinfurt 05. Natürlich alles Mannschaften, wo man heute sagt, naja, irgendwie die meisten kennen vielleicht noch irgendwie Rot-Weiß Essen. Aber das war schon eine recht starke Runde. Und auch irgendwie so ein bisschen typisch, gegen wen haben sie beide Spiele gewonnen? Natürlich Rot-Weiß Essen, die Stärksten. Ja, wichtige Punkte wurden eben liegen gelassen, unter anderem gegen Schweinfurt und so weiter. Und es errechnete sich dann also so, dass sie in der Aufstiegsrunde wirklich gut dastanden, es aber am Ende wirklich so eine Art Endspiel gab gegen Essen. Und Thomas guckt ein wenig skeptisch.
Ja, aber das war schon ein paar Sekunden vorher. Du hattest Herrn Stothfang als Klaus betitelt, der heißt aber Uwe.
Das geht natürlich gar nicht. Ja, also das geht nicht. Entschuldigung, lieber Uwe. Aber was jetzt die Aufstiegsrunde angeht, muss man sich eben wirklich vorstellen. Sie hatten es wirklich gut gemacht. Sie standen so dicht am Aufstieg wie irgendwie nie wieder zuvor. Und es wurde dann also vorher ausgerechnet vor dem Spiel in Essen, dass sie unbedingt mit 2 Toren Unterschied gewinnen müssten. Dann würde das also wohl klappen. Rolf Bergest ließ sich also auch wirklich quasi extra fit spritzen. Das geschah damals also so, dass man sich dann auch aus Blutergüssen dann irgendwie Flüssigkeit rauszog und so weiter. Betäubungsspritze setzen, das war also für die Aufstiegsrunde insgesamt. Rolf Bergest war wieder dabei, er war aber nicht ganz fit und spielte teilweise mit Turnschuhen statt mit Stollenschuhen. Und musste dann auch wieder aufhören und musste dann also tatsächlich vom Bett aus per Rundfunk verfolgen, wie es dann also in das Spiel gegen Essen ging. Und aufgrund des besseren Torverhältnisses musste St. Pauli mindestens 3-0 oder 4-1 gewinnen, um noch den Aufstieg zu schaffen. So, 18 Minuten gespielt, 1-0 fällt. Man denkt natürlich, verflixt nochmal, also jetzt aus Sicht von FC St. Pauli, nicht auswärts, falsch rum gedacht. Ja, so, ihr habt sie doch. Und plötzlich hörten die auf und spielten Sicherheitsfußball. Und niemand der Spieler, die damals dabei waren, konnte mir sagen, warum. Sie hatten wirklich den Aufstieg so dicht dran, sie hätten jetzt noch 2 Tore schießen müssen und hätten es geschafft, war nix. Also am Ende lagen Essen und St. Pauli mit je 8-4 Punkten gleich auf. Essen hatte 10-6 Tore, St. Pauli 10-8. Und damals gab es eine Regelung namens Torquotient, da wurde das wirklich ausgerechnet. Ne? 10-6 und 10-8. Und man hätte jetzt also, selbst bei einem Tor mehr für den FC St. Pauli, hätte Essen mit 10-7 Toren einen besseren Torquotienten gehabt. War also nichts. Man hätte also tatsächlich noch voller auf Sieg spielen müssen. Sie haben es ganz, ganz knapp mit 2 Toren nicht geschafft, mit dieser Mannschaft oben in die Bundesliga einzuziehen, wie sie es eigentlich meiner Ansicht nach schon längst hätten tun dürfen. Das war aber auch noch nicht das Einzige, was diese Saison irgendwie so besonders gemacht hat. Da gab es zum Beispiel auch noch einen Schwank von Schweinfurt 05. Da hatten nämlich 3 der besten Spieler der Schweinfurter Innensturm, der war damals wohl irgendwie sehr berühmt, die waren gegen St. Pauli auch dabei, die waren stark und entsprechend haben die dann auch gewonnen. 2-1 hat Schweinfurt gegen uns gewonnen, mit der besten Besetzung. Daraufhin wurde wohl kräftig gefeiert und 3 Spieler haben, und 3 der besten Schweinfurter haben so über den Strang geschlagen, dass sie dann tatsächlich also suspendiert wurden. Die durften dann nicht mehr mitspielen. Als Schweinfurt gegen Essen spielte, war das also die Schweinfurter B-Auswahl und Essen gewann gegen Schweinfurt, während St. Pauli gegen Schweinfurt also verloren hatte. Ne, die ganze Torgeschichte hätte sich so überhaupt gar nicht gestellt, wenn die Schweinfurter abstinent geblieben wären und nicht irgendwie dieses irre Besäufnis gemacht hätten. Es kann also wirklich sein, dass dieses Besäufnis von 3 Schweinfurter Spielern die Vereinsgeschichte des FC St. Pauli stark beeinflusst hätte. Denn, das kommt ja jetzt so quasi noch als mein Conclusio, warum ist denn das jetzt eigentlich so wichtig? Also wie gesagt, einmal so diese Saisondramaturgie ist, finde ich, irgendwie von dieser besonderen Tragik, die irgendwie so, ja, Melancholie ist die Zitrone auf dem Schnitzel des Lebens mäßig, den FC St. Pauli oft prägt. Und
Karlauer auch dabei auf jeden Fall.
Und zeitlose Weisheiten. Das muss es hier im Podcast auch mal mit dabei geben. Es ist nämlich so, dass ich mir wirklich, auch als ich damals das recherchiert habe und kennengelernt habe, das war mir damals neu und ich habe mich immer wieder auch damit beschäftigt. Und ich meine tatsächlich, die Vereinsgeschichte wäre möglicherweise deutlich anders ausgefallen, wenn damals die aufgestiegen wären. Und zwar gerade, weil diese Mannschaft so gut war. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die sich damals tatsächlich auch da hätten festsetzen können. Dazu habe ich übrigens auch noch ein Zitat von Klaus Christensen, der ja gegen Rot-Weiß Essen gespielt hat. Und der hat tatsächlich so gut gespielt gegen die Essener, dass die ihm sofort ein Angebot gemacht hatten. Also hier nochmal Beweisstück 3 quasi für meine These, dass die wirklich gut waren.
Als ich da in dieser Aufstiegsrunde sehr gut gespielt habe, hatte ich also eine Anfrage von Rot-Weiß Essen. Die hatten da einen älteren, Ross hieß der, glaube ich, so einen älteren Torwart und die suchten Nachwuchs und haben mich angesprochen auch. Ja, aber bei mir war es so, ich war hier ziemlich verwurzelt in Hamburg, hatte meine Frau kennengelernt da und deshalb wollte ich nicht nach Essen eigentlich. Ne? Ja, da hätte ich dann erste Liga gespielt, ja.
Genau, ich habe mir nämlich im Vorwege mal, da ich das Thema ja kannte, wie gesagt, mal die Zuschauer, die Zahlen da angeguckt, was das angeht, das Publikum angeht. Also in diesen Jahren 63 bis 66, in den 3 Saisons zum Beispiel, war der Zuschauerschnitt in der Liga zwischen 5.000 und 5.800. Also jetzt auch nicht so wahnwitzig voll war es da am Millerntor. Auch natürlich gab es mal ein paar bessere Spiele, die dann auch mal mit Mühe 5-stellige Zahlen ergaben, aber eben auch nicht mehr. Und auch diese Aufstiegsrunden 64 und 66 hatten einen Schnitt von 14.000 und 15.000. Insofern die Frage wäre es überhaupt in der Bundesliga, wäre da viel, viel mehr los gewesen? Einfach wegen der attraktiveren Gegner vielleicht? Oder wäre das wirklich der kleine Verein neben dem HSV geblieben?
Also ich finde vor allem, wenn man natürlich bedenkt, was wäre, wenn, die Frage, gerade zu einer Zeit der 60er Jahre, wäre es überhaupt möglich gewesen, 2 gleichberechtigte Vereine aus einer Stadt, dass die überhaupt existieren können, zu einer Zeit, wo auch Sponsoren und Werbeeinnahmen auch sehr umkämpft waren,
Wohl richtig. Aber wir hatten natürlich auch Typen mit der entsprechenden Vermarktung, wer weiß. Also du weißt natürlich nicht genau, was passiert wäre, wenn sie dann erst in die erste Liga aufgestiegen wären. Es hätte auch passieren können, dass sie natürlich auch gleich wieder plups runter sind. Und dann wäre die Geschichte eigentlich mehr oder weniger genauso weitergegangen, wie sie dann weitergegangen ist. Also immer wieder Versuche aufzusteigen, die dann nicht gelingen. Dann auch Gründung der zweiten Bundesliga und so weiter. Dann Ausbruchsversuch, der dann teuer bezahlt wurde, letzten Endes durch Lizenzentzug und Zwangsabsturz in die dritte Liga. Aber hätte auch anders sein können. Naja.
Danke, Christopher, auf jeden Fall schon mal für diesen sehr ausführlichen Einstieg. Aber das funktioniert ja alles ganz gut, wie wir uns das vorgestellt haben. Thomas hat auch schon was gesagt. Ja, ist ja das erste Mal. Ne? Man überlegt sich da so ein schönes Konzept und dann muss man ja auch erstmal gucken, ob das alles so hinhaut, wie man sich das vorgestellt hat. Aber ich finde, das läuft ganz gut.
Vor allem bin ich gespannt, was jetzt kommt.
Ja, genau.
Wenn jetzt vor allen Dingen alle Mannschaften, die ich jetzt genannt habe, jetzt einfach bei euch vorkommen, dann ist ja super. Ich habe sie einfach mal alle genamecheckt.
Ja, vielen Dank. Ich wollte die Pokalserie machen.
Jetzt bin ich aber natürlich auch gespannt, was es denn für andere Vorschläge gibt. Denn die 65-66er, die ich da jetzt aus dem Hut gezogen habe, sind natürlich lange nicht das einzige Team, was der FC St. Pauli hier so zu bieten hat.
Ja, ich bin das Thema ein ganz klein bisschen anders angegangen. Meine wichtigste Mannschaft ist eine, die gar keine Mannschaft war und eine, die der FC St. Pauli auch gar nicht wollte. Und zwar das erste Frauenteam am Millerntor. Und ich habe mir dieses Team ausgesucht, weil ich der Meinung bin, dass kaum ein anderes Team in der Geschichte des FC St. Pauli so viele Widerstände überwinden musste, um am Millerntor Fußball zu spielen. Das erste Frauenteam am Millerntor gründete sich 1970, kurz bevor der DFB das sogenannte Frauenfußballverbot endgültig aufhob. Und der Begriff Frauenfußballverbot ist so ein bisschen irreführend, weil es Frauen in Deutschland natürlich nicht verboten war, Fußball zu spielen. Aber es war den Vereinen verboten, Frauenfußballabteilungen zu gründen und weiblichen Spielerinnen Plätze zu überlassen. Und den Schieds- und Linienrichtern des DFB war es untersagt, Damenfußballspiele zu leiten. Und dieses Verbot aus dem Jahr 1955, das dann 1970 aufgehoben wurde, das war eigentlich ein Relikt aus der NS-Zeit. Der DFB hatte sich ja im Dritten Reich mehr oder weniger selbst gleichgeschaltet und dann im März 1936 den Frauen in Deutschland das Fußballspielen untersagt. Obwohl, oder vielleicht auch weil, zu diesem Zeitpunkt Fußball als Sportart bei den Frauen in Deutschland immer beliebter wurde. Und das passte natürlich nicht ins nationalsozialistische Frauenbild. Da galt die Sorge um körperliches Wohlergehen, vor allem der Gebärfähigkeit. Und Fußball galt eher so als männlicher Kampfsport, als zu gefährlich für zarte Frauen. Und die Begründung war dann 1955 im Wesentlichen auch immer noch dieselbe wie 1936. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, welche Gründe da so genannt wurden?
Vermeintlich ästhetischer Natur vielleicht vorgebracht wurden.
Es
sei nicht damenhaft vielleicht.
Genau, nicht weiblich genug. Ein Kampfspiel, was sozusagen dem weiblichen Körper nicht entspricht.
Sowas in der Richtung.
Ja, ich lese euch mal ein schönes Zitat aus der Begründung vor. Und zwar hieß es da: Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut. Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das Zurschaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand.
Mhm. Oha.
Tja, da war ja alles drin.
Lol, könnte man das auch zusammenfassen. Ja, ihr könnt euch bestimmt schon vorstellen, dass sich die Frauen das Fußballspielen nicht haben verbieten lassen und dass es auch zwischen 1936 und 1970 viele Fußballerinnen und Teams gab, auch in Hamburg. Und es gab auch Vereine wie zum Beispiel Altona 93, die sich quasi in zivilem Ungehorsam geübt haben und trotzdem Frauenfußballabteilungen unterhalten haben. Obwohl der DFB regelmäßig mit Strafen drohte und diese auch umsetzte. Also es gab tatsächlich auch Spiele, die von der Polizei aufgelöst wurden. Weil dann da so Vereinsfunktionäre antanzten mit Polizisten und diese Unerhörlichkeit quasi zur Anzeige gebracht haben.
Ja, also tatsächlich die Straftat war also tatsächlich einfach nur, dass da Frauen Fußball gespielt haben. Und dann kamen dann schon die Schutzmänner angelaufen.
Klar, also nicht von sich aus, es war ja kein Straftatbestand im eigentlichen Sinne, aber da es ja den Frauen untersagt war, auf den Plätzen zu spielen vom DFB und wenn die Platzinhaber dann diese Ungeheuerlichkeit nicht dulden wollten, dann konnten sie da die Polizei rufen und ich nehme an, entsprechend Hausrecht das Ganze auflösen. Ja. Aber das wurde in den 60er Jahren dann auch immer mehr, auch bei den traditionellen Vereinen, also dass es entgegen des DFB-Verbots Frauenfußballabteilungen gab. Also tatsächlich war es so, dass Ende der 60er Jahre in Deutschland schon etwa 40.000 bis 60.000 Mädchen und Frauen Fußball spielten. Das ist so belegt. Aber einen richtigen Spielbetrieb gab es halt eben nicht. Und das lag an diesem DFB in Anführungszeichen Verbot. Und den Spielbetrieb gab es dann erst, als der DFB 1970 eingeknickt ist. Und das war auch eher eine Flucht nach vorn, weil die Vereine sich das halt einfach nicht mehr haben verbieten lassen. Und der DFB hatte schlicht Angst, dass die Frauen dann ihren eigenen Verband gründen können. Und das wollten sie natürlich nicht.
Gab es denn da entsprechend auch schon Pläne, von denen man heute auch weiß, also diesen Verband zu gründen?
Die Überlegungen gab es. Und das sagen auch ehemalige Spielerinnen aus der Zeit ganz klar so, dass sie davon ausgehen, dass der DFB einfach Wind davon bekommen hat und dann schnell die Flucht nach vorne angetreten ist. Und trotzdem gab es einen riesigen Widerwillen des, ich sag mal, Fußballpatriarchats, den Fußball der Frauen auch ernst zu nehmen. Und das hat man auch damals so richtig schön rausgehört in der Berichterstattung. Zum Beispiel bei Wim Tölke, der damals das aktuelle Sportstudio moderierte. Wird euch vielleicht ein Begriff sein, kennt man ja den Namen. Und ich spiele euch mal einen Ausschnitt vor von 1970. Da kommentiert Tölke ein Spiel der inoffiziellen deutschen National- in Anführungszeichen Mannschaft.
Und da sind dann auch endlich die Damenfußballerinnen. Einläuft die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Auch ein Fräulein Müller ist dabei, Fräulein Gerda Müller. Sehr zarte Rempelei.
Laufen, Erna!
Ja, aber Erna ist nicht flink genug. Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Wenn die Männer in Schlamm fallen würden, das wäre schlimm, denn da müssen die Frauen zu Hause waschen. Ja, und Decken, Decken, nicht Tischdecken, richtig. Manndecken, so ist recht. Frei von allen kleinlichen Sorgen um Haushalt, Mann und Kinder. Es wird aber jetzt alles ganz ernst, denn der Deutsche Fußballbund hat ja die Frage des Frauenfußballs sachlich und positiv geprüft. Und es gibt sicherlich bald auch in Deutschland eine Entscheidung.
Ja.
Man schämt sich seines Geschlechts.
Wim Tölke mochte ich noch nie.
Ja, aber Herr Tölke hat es dann ja schon vorweggenommen, das Frauenfußballverbot, das sogenannte, fiel. Und es war Frauen dann von Seiten des DFBs erlaubt, Fußball zu spielen. Aber für die Frauen galten andere Regeln als für die Männer. Die Spielzeit war auf 2 Halbzeiten à 30 Minuten gekürzt. Stollenschuhe waren verboten und die Frauen mussten eine 6-monatige Winterpause einhalten. Und Frauenteams sollten mit einem Jugendball, also einem kleineren und leichteren Ball, spielen. Jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie die Stimmung damals 1970 war. Und in diesem Klima hat sich dann auch das erste Frauenteam beim FC St. Pauli gegründet. Und das muss man ganz deutlich dazu sagen, die Vereinsführung hatte da gar keinen Bock drauf. Da war man wirklich nicht besonders progressiv. Als die Anfrage aus dem Kreis der Handballerinnen kam, eine Frauenfußballabteilung gründen zu wollen, hat man das nicht unterstützt, sondern man hat sich quasi erstmal ein unüberwindbares Hindernis ausgedacht. Dazu ein Zitat von Monika Asmutheit, damals noch Hoppe, Mitgründerin des ersten Frauenteams beim FC St. Pauli.
Ja, der Vorstand sagte dann zu uns, wir dürfen anfangen, Fußball zu spielen, wenn wir einen Betreuer, einen Trainer und 11 Spielerinnen zusammenbekommen. Wir hatten uns das eigentlich so ein bisschen anders vorgestellt. Ich hatte gehofft, dass wir etwas unterstützt werden, dass ein bisschen Werbung gemacht wird, aber das passierte nicht. Also mussten wir uns alleine darum kümmern. Wir stellten dann beim Training fest, dass wir keine 11 Leute mehr hatten. Und dann bin ich abends nach dem Training noch manches Mal nach St. Pauli ins Camelot gegangen und habe Spielerinnen überredet, morgens zu kommen, obwohl sie die ganze Nacht arbeiten mussten. Die kamen dann wirklich zum Sportplatz und sind ohne Schlaf auf den Platz gegangen und haben mit uns gespielt.
Das Camelot war eine Kneipe am Hamburger Berg, die dafür bekannt war, dass sie eine beliebte Begegnungsstätte für lesbische Frauen war. Und Monika Asmutheit spielte damals außerdem in einer Band namens The Kids. Das war die erste rein weibliche Beatband Deutschlands und sehr beliebt in Norddeutschland. Ich glaube, 1966 hatten die sich gegründet. Ich spiele euch jetzt mal einen kleinen Ausschnitt vor. So klang das damals bei The Kids.
Hört ihr die Beatband, die jeder Fan kennt, hier und überall? Blutin, Rockmaschine.
Am Schlagzeug bei The Kids saß damals Regina Gronenberg. Und das war eine der besten Fußballerinnen in Hamburg. Und Monika überzeugte sie, vom SC Sperber ans Millerntor zu kommen. Ja, und wie es ihr dann am Millerntor so ergangen ist und wie ihre Eindrücke waren, das kann sie uns einfach selber erzählen.
Der FC St. Pauli ist natürlich ein spezieller Club. Nicht? Und der Damenfußball war auch damals nicht so sehr gerne geduldet im Verein. Das heißt, wir als Mannschaft mussten praktisch für alles kämpfen. Am Anfang hat man das so ein bisschen abgetan, wie die versuchen jetzt mal Fußball zu spielen, das wird sich schon irgendwie wieder geben. Und dann haben wir schicke neue Trikots gekriegt, Trikots in Übergrößen, die Hosen zu lang. Also wir sahen, wir müssen prächtig ausgesehen haben. Und dann waren eben die Trainingsbedingungen auch sehr, sehr schlecht. Wir haben damals trainieren müssen auf einem Platz, der, ja, also Grand war es nicht, er erinnerte so an so einen Bauschuttplatz, so der Nachkriegszeit.
Das erste Testspiel fand dann Mitte September 1970 gegen HT 16 statt und endete 0-3. Aber schon wenig später gab es den ersten Sieg, nämlich gegen den Wustelbecker SV. Das war dann schon ein sehr respektables 5-0. Und im März 1971 begann dann in Hamburg endlich der erste offizielle Ligabetrieb in der neu gegründeten Frauenliga des Hamburger Fußballverbandes. Die Fußballerinnen vom FC St. Pauli schlugen in ihrem ersten Pflichtspiel ETV, also den Eimsbütteler Turnverein, mit 4-0. Und sportlich erfolgreich ging es dann in der Debütsaison auch weiter. Das Team sicherte sich den zweiten Platz hinter Rothenburgs Ort. Relativ viel mediale Aufmerksamkeit gab es auch, vor allem für Regina. Und das war meiner Einschätzung nach aber eher auf, ich sag mal, voyeuristische Neigungen und weniger auf sportliches Interesse zurückzuführen. Die meisten Artikel waren nämlich ziemlich unverhohlen sexistisch. Da ging es sehr viel um ihr Aussehen und um solche Fragen wie, ob sie sich mit ihren blauen Flecken denn überhaupt noch in Anführungszeichen weiblich fühle. Ich habe da so ein paar Highlights zusammengestellt aus der Hamburger Sport- und Boulevardpresse und ich würde euch einfach mal bitten, die abwechselnd vorzulesen.
Den Herren stockt der Atem, wenn die blonde Regina losstürmt.
Aphrodite stürmt das Fußballfeld.
Schämt sich die junge Frau nicht, wenn sie sich mit Schürfwunden am Bein im Bikini ins Freibad legt?
Nackt vergisst Regina ihre blauen Flecken.
Regina Gronberg, das St. Pauli-Mädchen mit Ballgefühl und Bums. Apropos St. Pauli-Mädchen, gemein sind natürlich die jungen Damen, die am Millerntor über den Rasen laufen und nicht die, die einen Steinwurf weiter in knapperem Trikot über die Straße trippeln.
Fasziniert folgen die Augen der Zuschauer der blonden Mähne, denn wo seidige lange Haare im Wind flattern, ist meistens auch der Ball.
Ja, ich finde, man muss sich einfach mal vorstellen, über unsere Spieler der ersten Herrenmannschaft würde heute so berichtet werden. Also zum Beispiel, da wo Jackson Irvines lange seidige Haare im Wind flattern, ist meistens auch der Ball. Schämt Lead Paccarada sich nicht, wenn er mit blauen Flecken ins Freibad geht?
Naja, aber es ist tatsächlich so, wenn man das heute so hört, dann ist einem natürlich auch vollkommen zu Recht beklommen.
Ja, beklommen finde ich quasi noch vorsichtig formuliert. Anyway, ob es jetzt an der medialen Aufmerksamkeit lag oder nicht, die FC St. Pauli-Spielerinnen hatten Anfang der 70er Jahre wesentlich mehr ZuschauerInnen bei ihren Spielen als die zweiten Herren. Weshalb dann unter anderem der Kassenwart anfing, die Frauen zu unterstützen. Vorsichtig zu unterstützen, aber zu unterstützen.
Auch ein bisschen irre, ne? Dass sie dann unterstützt wurden, weil sie finanziell erfolgreich waren.
Genau.
Finanziell erfolgreicher als die Herren.
Ich habe auch gelesen, dass die Spielerinnen sogar sogenannte, in Anführungszeichen, Vorspiele bei Auswärtsspielen der ersten Herrenmannschaft bestreiten durften. Und da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert, weil Vorspiele, das war mir bis dato nicht so ein Begriff. Ich stelle mir das jetzt so ein bisschen vor wie so Vorbands bei Konzerten.
Ja, also die Faktenlage und die Datenlage ist jetzt natürlich ein bisschen fragwürdig, muss man zugeben, was das Ganze angeht. Aber es gibt Aufzeichnungen mit Terminen und auch mit Spielorten. Und also es gibt definitiv zwei Spiele, wo die Frauen vor den ersten Herren auswärts gespielt haben, nämlich in Göttingen schon im Oktober 1970, also kurz nach der Gründung, und in Lübeck ein Jahr später. Da hat man ein Testspiel gegen Rot-Weiß Mäusling ausgetragen. Das war, ist immer noch ein Stadtteil von Lübeck. Und danach haben dann halt die Männer des VfB Lübeck gegen den FC St. Pauli gespielt, in der damaligen Regionalliga Nord. Abgesehen von diesen Auswärtsspielen gab es aber durchaus wohl auch Spiele am Millerntor, wo die Frauen dann vor den Profis gespielt haben oder vor der ersten Herren. Dazu gibt es auf jeden Fall zwei Daten, die auf jeden Fall übereinstimmen mit einem Profispiel. Es gibt aber auch Daten, wo am Millerntor gespielt wurde, wo die Profis nachweislich entweder gar nicht oder auswärts gespielt haben. Möglicherweise aber war das dann damals ein Vorspiel der zu den Amateuren, die immerhin nur eine Liga unter den Herren, ersten Herren gespielt haben, in der damaligen Landesliga Hamburg, die aber immerhin die dritte Liga war. Und die Herren waren ja in der zweitklassigen Regionalliga zugange. Das ist, wie gesagt, alles etwas schwierig nachzuvollziehen. Das kann man sich nur anhand der Daten so ein bisschen eruieren. Aber es gab auf jeden Fall hin und wieder scheinbar Spiele am Millerntor der Frauen. Das ist durchaus richtig.
Haben die das denn eigentlich jetzt als Abwertung empfunden? Weil es ist ja schon so ein bisschen, du bist nur die Vorband sozusagen. Oder war es dann eher so, dass es auch als positiv empfunden wurde, dass man mehr Publikum oder anderes Publikum, es war ja nicht mehr, ne? Weil der Kassenwart war ja mit den Frauen zufriedener.
Ja, also das mit dem Kassenwart bezog sich auf die ersten Frauen in Anführungszeichen in Konkurrenz zur Amateurmannschaft. Ne, das war für die Spielerinnen, die wir im Zeitzeugenprogramm interviewt haben, schon eher ein Highlight. Ne, einfach diese großen Stadien und diese großen Zuschauerzahlen, weil die Frauen ihren Spielbetrieb ja wie heute, kleiner Seitenhieb, nicht im Millerntor-Stadion ausgetragen haben, sondern damals war es ein Grandplatz an der Feldstraße. Wer sich so mal, schon mal so ein bisschen mit der Geschichte des FC St. Pauli auseinandergesetzt hat, der weiß, dass die größte Ehrung, die einem Team am Millerntor widerfahren kann, ein eigener Saunatag ist. Und den haben die Frauen tatsächlich auch bekommen. Auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs gab es einen Tag in der Woche, in dem die Sauna in den Katakomben des alten Clubheims für das Frauenteam reserviert war. Und da wurde dann richtig Wache gestanden und aufgepasst, dass sich da kein Mann rein verirrt und dass da keine gemischte Sauna stattfindet. Das war die größte Angst der Vereinsführung anscheinend. Weil so richtig aufgeklärt ging es damals noch nicht zu auf St. Pauli, zumindest nicht am Millerntor. Und die Vereinsführung war auch trotz des sportlichen Erfolgs und trotz dieser Zugeständnisse nie so richtig glücklich mit dem Frauenteam und vor allem nicht mit den Camelot-Spielerinnen, weil lesbische Frauen auf dem Platz damals noch weniger willkommen waren als heterosexuelle Frauen. Und als sich dann 1972 erste Schwierigkeiten beim Zusammenstellen eines neuen Frauenteams auftaten, nutzte die Vereinsführung des FC St. Pauli tatsächlich die Gelegenheit und meldete die Frauen vom Spielbetrieb ab. Und anstatt die Frauen dann dabei zu unterstützen, neue Spielerinnen zu rekrutieren, was hätte man ja auch machen können, hat man sich dafür entschieden, das Team im Dezember 1972 aufzulösen.
Dann war eine sehr, sehr lange Zeit ohne weiblichen Fußball am Millerntor, richtig?
18 Jahre. Hat es dann gedauert, bis die nächste Truppe mutiger Frauen sich getraut hat, entgegen der nach wie vor bestehenden Widerstände, also nach wie vor bestehend, damit meine ich, dass sie Anfang der 90er auch noch bestanden. Mittlerweile hat sich da Gott sei Dank einiges getan. Genau, aber ich meine, es war, Thomas, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, 1990, also 18 Jahre nachdem das...
Ja, 89, 90 so um und bei, ja.
Ja, definitiv. Sagen wir mal rund 18 Jahre nachdem... dieses erste Frauenteam aufgelöst wurde, zwangsaufgelöst wurde, dass sich dann ein neues Frauenteam am Millerntor gründete. Und dieses bestand dann auch durchgehend bis heute. Also nicht mit denselben Menschen offensichtlich, aber es gibt seitdem eine Frauenfußballabteilung am Millerntor.
Auch nicht von Anfang an, aber auf jeden Fall. Weil zunächst wurden die ich nenne es jetzt mal fußballwilligen Frauen ja der Jugendabteilung oder zugeteilt, um sie überhaupt irgendwo unterzubekommen im Verein, was dann zu Trainingszeiten am Nachmittag führte, was dann wiederum zu Problematiken natürlich führte. Aber diese ganze Geschichte haben wir auch schon mal uns erzählen lassen in mittlerweile sogar zwei sehr ausführlichen Veranstaltungen, jeweils am 8. März der letzten beiden Jahre.
Die ihr euch auf unserem YouTube-Kanal angucken könnt.
Genau, alles noch vorhanden. Insofern... Da wird das Thema auch sehr ausführlich behandelt, wie es dann in 89, 90 dann weiterging und wieder losging.
Also ja, schaut unbedingt mal rein. Wie gesagt, das FC St. Pauli Museum ist nicht nur der Raum in der Gegengrade. Das FC St. Pauli Museum ist auch ein digitaler Raum und der findet eben auch auf YouTube, Insta, TikTok und Facebook statt. Es ist uns echt wichtig, auch da unseren Zweck zu erfüllen und halt eben über Geschichte, Kultur und Werte des FC St. Pauli zu informieren und dabei eben nicht nur über die Sachen, die toll gelaufen sind, sondern ganz explizit auch die Sachen, die verflixt nochmal überhaupt nicht gut und richtig gelaufen sind. Und darum glaube ich auch, wir werden hier sowieso am Schluss nicht schließen mit, stimmt, das ist jetzt das wichtigste Team, aber ich finde es auch wirklich sehr, also dass die Wichtigkeit erkennt man ja von selbst und es ist leider sabotiert worden, muss man ja richtig sagen. Ne?
Ja, aktiv sabotiert worden. Und ich glaube, das war auch einer der großen Unterschiede, wenn man so will, zum zweiten Start in den 90er Jahren, dass es da immerhin einige Unterstützer oder zumindest einen Unterstützer gab in der Vereinsführung. Einen männlichen Unterstützer, nämlich Christian Hinzpeter, der sich sehr, sehr eingesetzt hat für das Frauenteam.
Was wohl auch wichtig war, ne? Weil ich erinnere mich, dass auch damals zum Beispiel Hans Apel, der war ja auch mal Finanzminister, der war auch mal Vizepräsident beim FC St. Pauli. Und von dem gibt es einen Fernsehausschnitt auch, wo er gefragt wird, wie das denn jetzt nun eigentlich mit den Fußballerinnen so laufen solle. Und der sagt dann, man habe sich dagegen entschieden, denn das sei ja alles viel zu aufwendig, man müsste ja zusätzliche Kabinen bauen. Da denkt man auch, ey, pff, ja. So ja. Kam es dann zum Glück nicht. Also er konnte sich damit dann nicht durchsetzen.
Nee. Und so wie ich die Frauen kennengelernt habe, die dann in den 90er Jahren das zweite Frauenteam am Millerntor gegründet haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie es auch ohne die Unterstützung von Christian Hinzpeter durchgezogen hätten. Aber ich glaube, mit seiner Unterstützung war es leichter. Ja.
Grüße an dieser Stelle natürlich an unsere Museumskolleginnen, Nico und Hager unter anderem.
Genau.
Und
Barbara.
Barbara.
Ja. Und Christopher hat es ja vorhin auch angerissen, der Kampf ist ja auch noch nicht zu Ende gekämpft. Also der Kampf der Fußballerinnen um Gleichberechtigung, Respekt, Anerkennung, Trainingsstätten, Spielplätze, all das gibt es ja nach wie vor.
Genau, aber da kann man ja vielleicht, wenn ich mal so frei bin, mal direkt zu meinem Thema rüber switchen.
Sehr gerne.
Denn um da so den kleinen Einstieg zu finden, wir hatten ja gerade...
Entschuldigung, ich höre das Rauschen.
Thomas hat sich das Mikrofon abgekratzt.
Es rauscht halt.
Ich fange nochmal an.
Ja.
Zum Thema Errungenschaften, da nutze ich gleich mal die Chance, um zu meiner wichtigsten Mannschaft aller Zeiten rüberzugehen. Ich möchte den Bogen noch ein bisschen spannen und noch ein bisschen zurückgehen auf das Jahr 2022. Dort wurde, wie ihr wisst, auf der MV des FC St. Pauli ein neuer Aufsichtsrat gewählt.
Mit 4 Frauen.
Genau. Und alleine die Tatsache, dass wir einen Aufsichtsrat wählen können und dieser auch fanbesetzt ist, ist schon eine Errungenschaft. Und eine Errungenschaft, die auch, wie vieles in diesem Verein, erkämpft wurde und erkämpft werden musste. Davon möchte ich jetzt erzählen, wie es eigentlich dazu kam und was die Amateure damit zu tun haben und was ein knurriger alter Trainer damit zu tun hat. Und deswegen möchte ich mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, danke für alles, Uli Maslow.
Okay, das war jetzt tatsächlich so der Twist, auf den ich hier gewartet habe, weil ich dachte, du sagst jetzt gleich tatsächlich, die wichtigste Mannschaft ist der Aufsichtsrat.
Ja,
das wäre auch schön.
Das, relativ lange war das ja eine Mannschaft. Wie du richtig sagst, ist es jetzt tatsächlich ein Team.
Genau, es war sehr lange eine sehr weiße, sehr alte Mannschaft. Ja. Nein, darauf möchte ich nicht hinaus. Denn ich möchte sagen, die wichtigste Mannschaft aller Zeiten sind für mich die Amateure des FC St. Pauli Mitte der 90er Jahre.
Okay. Mainstream, totaler Mainstream.
Mainstream, genau, man kennt sie.
Nein.
Ausnahmsweise hole ich jetzt mal raus im Gegensatz zu euch.
Endlich, diese ganzen kurzen Geschichten.
Ja, man könnte aber sagen, dass der Fußballer Millerntor zu Beginn der 90er Jahre unter einem schlechten Stern stand. Nicht nur, dass nach der erfolgreichsten Zeit der Vereinsgeschichte, könnte man sagen, 3 Bundesliga-Jahre am Stück, wurde Helmut Schulte entlassen aufgrund von Erfolglosigkeit. 1991 dann der Tränenabstieg in Gelsenkirchen im 3. Relegationsspiel gegen die Stuttgarter Kickers. Es folgte eine Phase der Ernüchterung und so das erste große Beben im Verein war vorbei. So, es war dann wieder trostloser Zweitliga-Alltag und man muss tatsächlich sagen, heute kaum zu glauben, teilweise vor 11.000 Zuschauern im Millerntor. Dafür, dass es da, dass man aus der Bundesliga abgestiegen ist, dass es, man eigentlich dachte, man hätte eine Basis geschaffen, merkt man, das war noch alles gar nicht auf so festem Fundament. Man könnte schon sagen, dass es so eine Art kollektiven Kater in der Fanszene gab. Mhm. Vielen fehlte es tatsächlich auch ein bisschen an Identifikation, aber der sportliche Erfolg fehlte auch. Das war natürlich immer noch Jammern auf hohem Niveau, weil natürlich waren immer noch Spieler wie Klaus Ottens, Jürgen Gronau, die waren noch da, aber es irgendwie fehlte was. Zur gleichen Zeit, Anfang der 90er Jahre, entwickelt sich dafür eine lebendige Fankultur rund um die Amateure des FC St. Pauli. Das hatte viele verschiedene Gründe, Spieler aus dem Viertel nah an den Fans und eben auch sportlich erfolgreich. Die Amateure sind relativ oft in Folge aufgestiegen, bis sie dann 1995 in der damals drittklassigen Regionalliga Nord angekommen sind.
Diese mehrere Aufstiege am Stück, die waren durchaus noch vor 1990. Das müsste ich jetzt, könnte ich mal genau nachgucken gleich. Aber auf jeden Fall haben sie dann ein paar Jahre in der Verbandsliga Hamburg gespielt. Das war dann damals die vierte Liga, da auch durchaus erfolgreich mitgespielt. Zweiter geworden, Dritter geworden, dann aufgestiegen, beziehungsweise dann wurde es zur Oberliga Hamburg Schleswig-Holstein umgeswitcht, der Name, aber es war immer noch die vierte Liga und da wurde man dann Meister 1995 und ist in die dann drittklassige Regionalliga Nord aufgestiegen und ist da auch gleich Siebter geworden. Also das war auf jeden Fall sportlich, kann man sagen, die erfolgreichste Zeit.
Genau, und da stoße ich mal direkt rein, denn Andrew Pfennig, langjähriger Kapitän der Amateure, seit 1987 am Mellantor, bemerkte auch relativ schnell eine Veränderung.
Also ich habe in einem Stadtteilverein gespielt und das ist auch gut so. Und wir haben ganz viel von dem Stadtteil auch mitgekriegt, weil ich sagte das eben, wir haben montags die Plakate aufgehängt, wenn wir ein Heimspiel hatten. Überall in der Schanze, auf St. Pauli, auf dem Kiez und sind in die Kneipen rein und überall sind wir herzlich willkommen gewesen. Und mussten dann immer noch irgendwie ein kleines Getränk nehmen. Also manchmal war schon hart an Grenze. Das war echt, das war eine tolle Gemeinschaft hier, das muss man sagen. Also ich kam ja aus Kiel. Ich kannte ja so diese linke Szene hier überhaupt gar nicht so richtig. Und die Leute sind wirklich anders hier. Die agieren ja auch anders so als Publikum jetzt beispielsweise in Kiel. Und wie gesagt, das wurde immer mehr, die Fanszene. Dass wir teilweise da 300 Leute, 400 Leute, die freuten sich immer hier, wenn wir über Land gefahren sind. Wenn wir St. Pauli kamen, dann haben sie ordentlich da Alarm gehabt auf den Plätzen. Ne?
Ja, das stimmt. Die Auswärtsfahrt mit den Amateuren übers Land sozusagen, gerade eben durch Schleswig-Holstein noch zu der Zeit, das war durchaus immer da waren die Busse und die Auswärtsfahrten auch immer relativ schnell und gut ausgebucht.
Im Sommer 94 gab es dann erneute Personalrochaden bei den Profis. Ich würde jetzt einfach mal mich aus dem Fenster legen und sagen, der beliebte Seppo Eichkorn wurde durch den knurrigen, autoritär auftretenden Uli Maslow ersetzt. Eine der ersten Amtshandlungen von Uli Maslow war, sich auch mit Fans und Mitarbeitern zu überwerfen. Sein Lieblingsfeind war zu der Zeit Jürgen Wehling. Jürgen Wehling war ab 92 Sportdirektor und Trainer der Amateure in Personalunion, also Doppelfunktion beim FC St. Pauli. Ich würde mal schätzen, aus Geldgründen. Also Jürgen Wehling, der Lieblingsfeind von Uli Maslow, war großer Befürworter der Amateure und hatte auch tatsächlich ein gutes Händchen bei Spielern. Er hat zum Beispiel Spieler wie Jens Scharping entdeckt. Relativ früh wollte Uli Maslow eine Neustrukturierung des Vereins, eine Professionalisierung. Dazu gehörte für Uli Maslow, dass er die Amateure nicht mehr im Mellantor spielen lassen wollte, denn sie machen den Rasen kaputt.
Ich habe nichts gegen die Amateurabteilung gehabt, aber wenn der Rasen dann strapaziert ist und wir im nächsten Spiel Schwierigkeiten haben, weil er holprig ist und schlecht, das kann nicht gehen, das geht nicht. So wahrscheinlich habe ich deswegen gesagt, bitte macht das nicht, spielt woanders, weil auf dem holprigen Rasen, also zwei Spiele hintereinander im Winter bei uns am Millentor, hat der Rasen nicht verkraftet.
Gleichzeitig wurde er aber auch dafür kritisiert, dass er talentierten Spielern aus der zweiten Mannschaft keine Chance gab. Da gab es zum Beispiel Spieler wie Mike Göbel, anderen vielleicht noch bekannt durch den Smegma-Song Göbel und Gesocks. Kleiner Fun-Fact. Bassist bei Smegma war in den 90ern auch Lars Leverenz, heutzutage Chef des Musiklabels Audiolied.
Das Lied ist natürlich auf dem berühmten Übersteiger-Sampler von 1998 zu hören.
Aber wir können es jetzt nicht einfach anspielen, ne, weil das irgendwie GEMA-mäßig problematisch ist.
Oder musikalisch problematisch.
Oder das.
Laut Grüne zum Fußballstand, wir spielen die Amateure unser größter Schatz. Profis verdienen längst zu viel Brot, bei denen das Spielen ist wenig verlos. Göbel und Gesocks, hoi, hoi, hoi.
Wo war ich stehen geblieben? Richtig. Keine Spiele der Amateure am Millantor. Was Maslow nicht ahnte, war, welche Reaktion er damit auslösen würde. Für die Amateure und ihre treuesten SupporterInnen begann eine Odyssee über die Hamburger Amateursportplätze. Teilweise wussten Spieler und Trainer erst am Vorabend, wo sie am nächsten Morgen eigentlich antreten. Das war natürlich in Zeiten von nicht mal Handys, kein Internet, relativ kompliziert.
Ja, es gab da ja wirklich eine Odyssee, also im Sinne von, dass man die Heimspiele, die sogenannten dann bei Altona, in der Kriegsstraße, nach Hohe Luft bei Victoria ausgetragen, teilweise bei Concordia, in Marienthal noch damals, Es gab sogar mal ein Heimspiel der Amateure am Roten Baum, als das Stadion, das alte HSV-Stadion noch existierte. Also man ist da wirklich sehr viel rumgekommen, was natürlich sightseeing-mäßig sehr schön war, aber ein eigener Spielort war dann doch, wäre dann doch schöner gewesen.
Kurt Hesse, der damalige Trainer, der dann 1995 Jürgen Wehling abgelöst hat, hatte uns auch in einem Gespräch erzählt, dass er sehr viele Telefonate tätigen musste, immer am Vorabend eines Spiels und wirklich teilweise Probleme hatte, die Spieler auch zu erreichen. Für viele der aktiven AmateursupporterInnen war eine Grenze überschritten. In einer spontanen Aktion besetzte man kurzerhand den Platz von Concordia, ungefähr eine Viertelstunde vor Anpfiff. Einer der PlatzbesetzerInnen war Holger Scharf. Dieser war dann später nicht nur AGM-Mitbegründer und AFM-Vorstand, sondern auch Aufsichtsratmitglied des FC St. Pauli. Aber er erzählt mal selber, wie er diese Aktion gesehen hat.
Wir wurden quer durch Hamburgs Plätze gejagt, damit unsere Amateure irgendwo spielen konnten. Und natürlich, für uns als Fans war das natürlich auch ätzend, als wir merken, jetzt geht's irgendwie, jetzt ist die Grenze wirklich erreicht, unter anderem ja auch bei Cordi mal eine Platzbesetzung machten vor dem Spiel. Alle rauf auf den Platz und dann da erstmal so 10, 15 Minuten uns auf den Mittelkreis gesetzt haben, um dann entsprechend auch ein medienwirkungsames Echo zu erzeugen. Das hat dann auch funktioniert. Es gab dann sogar eine Veranstaltung im Wirtschaftsgymnasium, wo Uli Maslow sogar auf der Bühne stehen musste und seine Entscheidung rechtfertigen musste. Der Laden war voll und es wurde diskutiert, aber geändert hat sich nichts. Das war dann halt so der Punkt, wo die AGM-Gründung sich drauf berief.
Kurt Hesse darauf?
Da kann ich wirklich sagen, das ist sehr positiv aufgenommen worden. Ja, also das war diese Unterstützung für die Amateure von den Fans, das war enorm und das haben sie alle mitbekommen, dass das wirklich grandios war und das hat uns alle sehr, sehr gefreut. Ja, also natürlich hat man jetzt eben auch nicht gewusst, ob sich da was verändert, aber auf jeden Fall, dass man die Sorgen, die wir hatten, dass die öffentlich wurden, ja, das hat uns schon sehr gut getan.
Dazu möchte ich auch einen ganz kurzen Auszug aus dem Übersteiger aus dem Mai 1996 vorlesen, mit der Überschrift Der Aufstand der Amateurfans oder Heimweh nach St. Pauli. Der Artikel beginnt mit: Nachdem wir schon in der Hinrunde dreimal aus unserem Wohnzimmersessel Millerntor gerissen wurden und Mitte April noch immer keine Aussicht auf Heimspielatmosphäre bestand, platzte uns der Kragen. Wichtig hinzuzufügen wäre noch, dass es bei unserem Protest nicht nur ausschließlich um den Spielort ging, sondern allgemein um die Akzeptanz und Einbindung des Amateurteams in den Verein. Eine wichtige Rolle zu Beginn dieser, ich würde es jetzt mal Proteste nennen, spielte auch der Mannschaftsarzt der Amateure, Dr. Heinz Brauner, in dessen Garten sich mehrere Akteurinnen der Fanszene trafen und gemeinsam darüber beraten, wie man nun agieren solle. Dabei waren unter anderem Holger Scharf, den wir schon gehört haben, und auch Klaus Holm, dessen legendärer Laden zum letzten Pfennig auch von Spielern der Amateure gerne und oft genutzt wurde. Und vergessen zum Beispiel den letzten Pfennig auch die Fragerunde interessierter Fans an Spieler, die sich dafür für eine Bierkiste stellen mussten. Auch Leo Manzi, der in seiner letzten Saison beim FC St. Pauli von Uli Maslow zu den Amateuren abgeschoben wurde und da übrigens relativ erfolgreich war. 17 Tore in 25 Spielen.
Wow.
Man vergisst es gerne mal. Er konnte auch Tore schießen. Nicht nur das eine gegen Hannover. Ja, auch Leo Manzi feierte das eine oder andere Mal im letzten Pfennig. Gerüchten zufolge soll er auch seine Abschiedsparty im letzten Pfennig gefeiert haben.
Nicht nur Gerüchte, die fand da wirklich statt.
Ja? Warst du dabei?
Ich glaube nicht. Das sei mal die Frage. Wenn man sich nicht daran erinnert, war es wahrscheinlich gut. Aber nee, ich glaube, ich war nicht dabei. Ich weiß aber definitiv, dass die da stattgefunden hat, ja. Und er auch sonst auch sogar mal auch so mindestens einmal so einen DJ-Abend da gemacht hat und so, ja. Doch.
Hat mir schon gesagt, so, wo der letzte Pfennig eigentlich lag, so für HörerInnen,
ja, die letzte, das vielleicht nicht der wissen. Der letzte Pfennig war in der Clemens-Schulz-Straße 9.
Genau.
Kann man also heute auch noch ganz problemlos vorbeigehen.
Den letzten Pfennig gibt es so heute nicht mehr und das auch das Haus auch nicht mehr. Das ist jetzt ein modernes Wohnhaus. Ja, aber zum Beispiel das Miller gibt es noch. Das war so schräg gegenüber an der Kreuzung Detlef Bremer, wo dann auch gesagt wurde, dass öfter mal oberkörperfreie Männer in Polonaise aus dem letzten Pfennig ins Miller und zurückgetanzt sind.
Das ist wohl so passiert.
Der übrigens ja auch seine Optik dann bei einer Supermarktkette geborgt hatte, nämlich Penny, die damals tatsächlich auch noch so ein Pfennig-Symbol
ein Pfennig hatten.
Und der Slogan war dann, glaube ich, prima leben und saufen, richtig?
Mhm. Ja, richtig.
Das Paket stimmte schon.
Das Paket stimmte.
Marketing haben wirklich alle, aber auch alle, die mit dem FC St. Pauli zu tun haben, immer
mächtig viel Ahnung. Das kann sich gerne Marketing ausdenken.
Das war 1A, da gab es vermutlich auch T-Shirts.
Ja. Das wäre doch mal schöne Wiederauflage, auch Merchandise-Wiederauflage fürs FC St. Pauli Museum.
Man kann aber dazu sagen, es gab vor kurzem gerade eine Revival-Party im Indra-Club, Große Freiheit. Jetzt im November war es erst. Das war sehr, sehr schön. Da haben viele Menschen von damals sich wieder getroffen. Und es gibt dieses Banner, was im Fenster des letzten Pfennigs hing, in genau diesem Spruch. Und diesem Design, was Christoph eben gerade meinte, das gab es immer noch, das gibt es immer noch und das hat mittlerweile das Archiv des Museums erhalten. Das ist also sozusagen konserviert.
Aber ich möchte nicht zu sehr ablenken von den Amateuren, weil das große Plädoyer, warum das jetzt die wichtigste Mannschaft aller Zeiten war, ist ja noch nicht ganz am Ende angelangt. Es
kündigt sich langsam an. Denn, wie Holger Schaaf ja in seinem Zitat schon sagte, das ist sozusagen aus diesem Kampf für bessere Behandlung der Amateure entstand quasi ein Kampf um Partizipation und Teilhabe der Fans an ihrem Verein. Und man muss sagen, dass sich wirklich in kürzester Zeit die Ereignisse überschlugen. Also nicht nur wurde eine neue Vereinssatzung quasi im Garten von Dr. Heinz Brauner geschnibbelt, also es ging quasi darum, dass es damals eine Auflage des DFB gab, dass Profivereine einen Aufsichtsrat haben müssten oder zumindest ein Vorschlagsgremium. Das existierte bereits beim FC St. Pauli, hatte natürlich weniger Kontrollmöglichkeiten als ein Aufsichtsrat.
Und es gab dann eine Versammlung, eine außerordentliche Mitgliederversammlung, wo dann es aber einen Kompromiss erstmal gab, dass eine Satzungskommission eingesetzt wird, um das erstmal auszuarbeiten. Und derweil dieses besagte Vorschlagsgremium trotzdem erstmal gewählt wurde, was aber dann auch durchaus mit die meisten Stimmen hat damals übrigens Sven Brust gekriegt zum Beispiel für dieses Vorschlagsgremium, in dem dann auch besagter Herr Brauner, Tatjana Grödecke damals schon, und aber auch Harald Stender und Hans Apel teil waren. Das waren die fünf, die in diesem Vorschlagsgremium, deren einzige Aufgabe hätte sein sollen, mögliche Kandidaten für das Präsidium zu prüfen im Vorwege. Das wäre alles gewesen.
Man kann auf jeden Fall sagen, dass die Ereignisse sich überschlugen. Zwischen 1995 und 1998 wirklich rasant. Nicht nur, dass diese neue Vereinssatzung auf den Weg gebracht wurde, sondern auch die Gründung der AGIM wurde quasi der Grundstein gelegt.
Und was war das, die AGIM?
Arbeitsgemeinschaft interessierter Mitglieder. Auch der Antrag zur Umbenennung des Wilhelm-Koch-Stadions, wie es Millerntor bis Ende der 90er noch hieß, kam direkt aus der Mitte dieser Gruppe um die Amateursupporterinnen. Antragsteller Ronny Galsinski soll heutzutage ja für das Vereinsmuseum eines bekannten Stadtteilclubs arbeiten.
Gerüchte,
man munkelt. Ja, wir hören noch mal, was Holger Schaaf zu dieser Zeit zu erzählen hat.
Ich glaube, es war notwendig, auch zu polarisieren, weil wir ganz klar Positionen bezogen haben. Rund um den Verein damals angefangen, wie wir die Behandlung der Amateure im Verein gesehen haben, dann später aber auch ja natürlich über Aufsichtsrat, AFM-Tätigkeit. Es war Zeit, es war polarisierend, man musste auch provozieren, völlig klar.
Kuriosum am Rande, als Holger Schaaf 1997 für den neu gegründeten Aufsichtsrat kandidierte, landete er nur auf Platz 8. Die Fans setzten also die Forderung nach einem Aufsichtsrat durch, doch musste dieser erstmal ohne ein Mitglied aus der Fanszene an den Start gehen.
Tja, das war dann, aber ja, dann nicht lange der Fall, hat sich dann ja über die Zeit auch wirklich verändert. Aber das heißt, dass dann deine These ist dann jetzt schon, dass sozusagen die Amateurmannschaft und das, was auch Uli Maslow auslöste, quasi Uli Maslow wäre so ein bisschen wie auch der Sportdom etwas früher dann was ausgelöst hat.
Genau, es war, als hätte man nur darauf gewartet, dass etwas kommt. Uli Maslow war die perfekte Figur zum Polarisieren. Er hatte ja auch damals im Sportstudio auch mal gesagt, er ist stolz, Deutscher zu sein. Das waren natürlich alles so Sachen, die Uli Maslow einfach so persona non grata in der Fanszene gemacht haben.
Es hat natürlich auch, wenn man so will, geholfen, wenn man es mal so nennen möchte, dass auch die Vereinsspitze und besonders der Präsident, der damalige Heinz Weisener, natürlich auch vom Typus her als Patriarch, als Alleinherrscher des Vereins auftrat, die Entscheidungen des Vereins nicht in der Geschäftsstelle, sondern eher in seinem Büro, seinem Architektenbüro gefällt wurden. Also es gab auch sozusagen in der Vereinsspitze diese Person, an der man sich gerne abarbeiten konnte sozusagen. Und wo es auch überhaupt erstmal, also ich erinnere noch, dass glaube ich die das erste direkte Gespräch mit ihm, also von der AGEM mit ihm, fand also weit über ein Jahr nach der Gründung der AGEM statt, also irgendwann um 1997 rum muss es dann gewesen sein. Also dass überhaupt da mal direkt gesprochen wurde, das war überhaupt nicht, das kannte man nicht. So, und das hat sich natürlich später, auch mit den späteren Präsidien ist das natürlich anders geworden, schon direkt bei ab Reinhard Koch dann. Da gab es dann auch einfachere Kommunikationswege definitiv, also das hat sich dann schon geändert. Aber damals, Mitte der 90er, war das halt da oben der Verein und da unten wir Fans. So, das war so mehr oder weniger so die Darstellung, kann man sagen.
Man erzählt sich ja auch, dass Christian Hinzpeter war ja damals schon sozusagen quasi der Vermittler zwischen Präsidium und Fanszene. Und dass Christian Hinzpeter dann ja auch später von Heinz Weisener gekündigt wurde, weil eben Christian Hinzpeter es nicht geschafft hat, die aktive Fanszene ruhig zu halten.
Das ist sicherlich ein Grund gewesen, vielleicht kein offiziell genannter, aber...
Worauf ich jetzt nochmal hinaus will, ist, wie es mit den Amateuren in den 90ern weiterging. Der Ruf der Fans, diese Spieler nach oben zu ziehen in die erste Mannschaft, wurde quasi erhört durch die Entlassung von Uli Maslow und als KP Nemeth Interimstrainer wurde. Das war die Saison 96-97 und ja, wir erinnern uns vielleicht noch an ein paar desolate Spiele zum Ende der Saison, denn als klar war, dass wir absteigen, gab es eine überraschende Verletzungswelle bei Spielern, komischerweise. Dadurch durften dann ein paar Amateurspieler auch endlich mal Erstliga-Luft schnuppern. Sven Tholen, Ahmed Usman, Mike Göbel, Carsten Wehlmann und eben auch der langjährige Kapitän der Amateure Andrew Pfennig. Für Andrew Pfennig besonders tragisch, weil er dann bei dem desolaten 0-6 in Bochum auch direkt ein Eigentor geschossen hat.
Hi.
Ja, bitter. Was besonders bitter war, ist, dass die damals sich im Abstiegskampf befindlichen Amateure in der Regionalliga Nord durch die Schwächung ihrer Stammspieler, die zur ersten Mannschaft hochgezogen wurden, auch abgestiegen sind.
Oh nein.
Also doppelter Abstieg.
Oh Gott.
Doppelter Abstieg.
Und trotzdem kann man halt ein wichtiges Team für die Vereinsgeschichte sein.
Absolut. Also wer erinnert sich an die erfolgreichsten Mannschaften? Auch die Pokalmannschaft ist natürlich eine Mannschaft, die damals Regionalliga Nord gespielt hat. Wir sind nicht aufgestiegen in der Pokalsaison. Wir haben furchtbare Spiele gespielt damals. Das vergisst man manchmal.
Ich möchte nochmal auf diese Stadionproblematik zurückkommen, weil immerhin das ist ja zu einem guten Ende geführt, weil dieses Herumgetingel über die Hamburger Amateurplätze ist, hat sich dann ja irgendwann zum Glück ist das beendet worden, weil man dann einen festen Spielort gefunden hatte, sogar fast am Müllerntor, nämlich an der Sternschanze.
Genau.
Und zwar nicht unten an der Straße sozusagen, wo der SC Sternschanze spielt, sondern oben im Park, wo der SV oder die SV, ich weiß es gar nicht, Polizei seinen
Polizeisportplatz
das zu Hause hat. Und da hat dann das Amateurteam regelmäßig Heimspiele ausgetragen. Das hat natürlich wiederum auch ein bisschen zu dieser Zuschauerbindung, kann man sagen, beigetragen, weil man hatte einen festen Ort, der mehr oder weniger im Viertel war, gut zu erreichen. Gibt es immer noch ein sehr nettes Clubheim, was man da auch entsprechend frequentieren durfte und konnte. Also das war eigentlich für Heimspielatmosphäre mit ein paar hundert Leuten war das immer ein sehr, sehr angenehmes Ambiente, muss man sagen.
Quasi bis in das Ende dieses Amateursupports hat auch was zu tun mit der vom DFB, eine Reform, die der DFB angestoßen hat, zur Neustrukturierung der Amateurteams. Das war um 2000 rum, dass es eben keine Amateure mehr sind, sondern eine U23, was ein reiner Talentepool für die erste Mannschaft sein sollte. Ich glaube, es waren, glaube ich, 3 Spieler über 30 erlaubt. Und es war natürlich eine sehr hohe Fluktuation. Natürlich waren das dann auch keine Spieler mehr aus dem Viertel, sondern es waren ja Spieler, die von weiter weg kamen, die eingekauft wurden, wo man probiert hat, ob man eben ob man die an die erste Mannschaft ranführen kann. Also es war sozusagen der Beginn dieser NLZ-Professionalisierung in Deutschland. So muss man auch sagen, dass Stück für Stück damit auch der aktive Support der Fanszene auch einschlief. Fehlte natürlich einfach so die Identifikation. Auch Andrew Pfennig beendete 1997 seine Karriere. Er erlebte noch Spieler wie Ivan Klasnic und Zlatan Baramovic, die sozusagen die jungen Aufstrebenden, die kamen. Aber merkte auch schon schnell, dass er da einfach keinen Draht mehr hat. So, die große Zeit war vorbei. Wir hören dann nochmal bei Andrew Pfennig rein. Der hat eine schöne Anekdote mit dem damaligen Mittelfeldspieler der Amateure, Morten Fieberg-Jensen, erlebt. der damals übrigens auch in einer Bäckerei in der Wohlwillstraße gearbeitet hat. Also alle waren irgendwie auch sehr viertelnah. Und er erzählt uns mal, was er so als Spieler der Amateure mit eben diesem Borten Vierbeck Jensen erlebt hat.
Und dann ging das nachher so gegen Ende, also mein letztes Jahr, das war dann so, dass ein ganz junger Spieler kam und dann kam die ganze andere Generation Spieler. Da fing das an dann. Ne? So, dann saßen wir nach dem Training nicht mehr zusammen in einer größeren Gruppe, dann saß Morten Vierbeck und ich alleine und haben das nochmal Revue passieren lassen, das Training. Und Morten Vierbeck, das ist ja so ein Wahnsinniger, ne? Das ist, kann ich auch noch eine schöne Geschichte erzählen zum Thema Stadtteilverein. Wir waren hier vor der alten Flora und haben dann auf der anderen Seite immer in die Restaurants die Plakate gehängt. Und Morten Vierbeck, ich gehe da mal rüber, ich hänge da drüben auch eins hin. Ich sage, Morten, bist du verrückt, da gehst du nicht rein. Wupp, rein, oben weg war er. Ich denke, da kommen wir ja nie wieder raus. Ich denke, scheiße, musst du hinterher. Dann hinterher da, und dann rein da, Morten schon vorweg da, dann kam schon die quadratisch praktisch gut nach. Und er sagt, ja, St. Pauli und so. Und dann die Leute gleich, ja, St. Pauli, super, komm rein, Jungs. Und so. Das hätte ich auch nie für möglich gehalten, dass ich mal die Flora von innen sehe. Aber das war, Morten hatte den Mut gehabt und ich wollte eigentlich nur hinterher mir helfen, da heil rauszukommen. Aber die Jungs, die waren alle klasse da und alle St. Paulianer. Also das war, also für uns war das ein schönes Erlebnis.
Ich meine, heutzutage kann man die zweite Mannschaft des FC St. Pauli natürlich nicht mehr vergleichen mit dem Amateurteam der 90er Jahre. Aber was für mich bleibt in dieser Geschichte, ist, dass aus einer kleinen Gruppe an aktiven SupporterInnen ja ein großes Beben entstand, welches den Verein auch meiner Meinung nach zu dem gemacht hat, was er heute ist. Und ja, wer weiß, was passiert wäre, wenn Uli Massow den Amateuren das Kicken am Millantor Tor nicht verboten hätte.
Da waren wir wieder. Was wäre, wenn?
Was, ja, in der Tat. Was wäre, wenn? Ich meine, was wäre, wenn es für die Gegend gerade nicht den Plan gegeben hätte, eine riesige Polizeiwache zu errichten, hat mit Sicherheit dem Kampf für das Museum auch nochmal einen ordentlichen extra Wumms verpasst, dass man auch zugleich gegen etwas sein konnte. Vieles hätte tatsächlich auch ganz anders passieren können. Fand ich persönlich jetzt auch sehr interessant, also diese Facetten kennenzulernen. Hatten wir eingangs ja auch versucht darzustellen, dass das eben so ist, dass wir uns natürlich nicht alles schon ausführlich einmal erzählen und dann setzen wir uns nochmal vor das Mikrofon und erzählen uns das nochmal, sondern dass das dann auch für uns auch immer das Ziel ist, dass wir den anderen auch jeweils Neues mitbringen. Und das fand ich jetzt sehr unterschiedliche Seiten auch, die wir so gesehen haben der Geschichte. Ich weiß nicht, wie es euch so geht.
Absolut. Also was du schon erwähnt hast, was natürlich rauskommt, ist, dass die Wichtigkeit eines Teams beim FC St. Pauli nicht gemessen wird an Punkten, an Pokalen und Titeln und Triumphen. Das wussten wir natürlich alle. Aber von dem, was ich jetzt heute so gehört habe, so jedes Team hat so einen Grundstein für etwas gelegt oder auch dieses Was-wäre-wenn-Gefühl mal vermittelt, dass man sagt, wenn das so eingetreten wäre, wie sehe der Verein heute aus?
Also zum Teil ist ja eben auch der richtige Schurke nicht ganz unwichtig. Sehe hier die Sache mit Maslow, weil ich da noch so einen kleinen losen Faden habe. Vom Anfang wollte ich da vielleicht noch mal ganz kurz auch der Fußballmafia DFB an mitgeben, um es einmal ganz kurz mit Uwe Stotfang zu sagen, der in den 60ern sehr gut für den FC St. Pauli Fußball gespielt hat.
Der DFB hatte für St. Pauli, glaube ich nicht, damals viel in Sinn. Ne? Ich weiß nicht warum. Ich kenne das, Ingo Pors hat auch nur ein Länderspiel gemacht und wurde dann auch nie wieder eingeladen, obwohl Ingo damals super drauf war. St. Pauli war nicht beim DFB gut. Das hat zwar keiner gesagt, aber man hat es gemerkt. Ne?
Ja, Uwe Stotfangs Gefühl, finde ich, ist durchaus berechtigt. Das muss ich hier auch, möchte ich nochmal ganz kurz loswerden, wenn das die ganze Geschichte mit den Aufstiegsrunden und so weiter überhaupt zu einer großen Geschichte wurde, lag daran, dass der DFB echt schräge Kriterien hatte, um die Bundesliga, die ja 1963 dann startete, zusammenzusetzen. Sie hatten nämlich zuerst, hatten sie gesagt, alles klar, es gibt eine 12-Jahres-Wertung. Kann man ja auch irgendwie nachvollziehen. Man guckt über einen längeren Zeitraum, welche Teams erfolgreich gewesen sind und dann dürfen die dann dabei sein. Das hat man dann aber nur für die ersten 9 Plätze gemacht. Also die ersten 9 Kandidaten, so sagte der DFB, seien über eine 12-Jahres-Wertung ermittelt worden. Ja, nach dieser 12-Jahres-Wertung hätte kein Weg am FC St. Pauli vorbeigeführt, weil der war damals in der damaligen ersten Liga, das war ja die Oberliga Nord, so hieß die ja, war der mit Werder und HSV zusammen einfach, das war so das Trio, das waren so, es gab immer wieder auch andere, die gut waren, aber so konstant war der FC St. Pauli da auf jeden Fall gut. Ja, nun, galt aber nicht für alle Plätze, nein, galt nur für die ersten 9 Plätze. So, man hatte damals erstmal mit 16 Plätzen dann gerechnet. Für die restlichen 7 Plätze wurde eine 5-Jahres-Wertung herangezogen. Dummerweise hatte der FC St. Pauli dann ein bisschen geschwächelt. Es hätte dann also der VfL Osnabrück als drittbester Oberliga-Nordverein rankommen müssen. Hätte man nur die letzten 5 Jahre vor 63 gezählt. Ist wohl aber Eintracht Braunschweig genommen. Warum, fragt man sich händeringend. Tja, der DFB sagte dann tatsächlich schriftlich, alle 4 Clubs sind aufgrund ihrer sportlichen Vergangenheit als gleichwertig anzusehen. Also man hatte damals dann die Frage, wer soll jetzt also mitmachen? St. Pauli, Holstein Kiel, Braunschweig, Eintracht Braunschweig oder VfL Osnabrück. Und plötzlich galt dann nicht mehr das Sportliche und plötzlich galt auch nicht mehr die 5-Jahres-Wertung. Nein, da gibt es ja viele, die sagen gleich gut, sagt der DFB. Deswegen muss der diesjährige Tabellenplatz, also 62-63, den Ausschlag geben. Pointe der Geschichte, wer hatte keine vollständige Heimsaison? Natürlich der FC St. Pauli, weil wir wissen nicht mehr welcher Mensch, jedenfalls bei der Stadt, dummerweise an der Drainage gespart hatte, musste ja das Millerntor-Stadion nochmal umgebaut werden. Und der FC St. Pauli tingelte zeitweilig dann also über die Plätze, spielte sehr oft auf dem Viktoriaplatz. Und auch dazu haben wir Stimmen zum Beispiel von Hans Deininger, der sagte, ja, das war halt eigentlich eine Saison größtenteils Auswärtsspiele. Klar, natürlich haben wir da nicht so gut gespielt und in der Vereinszeitung stand dann auch, das Fluidum sei natürlich auf dem anderen Platz ein anderes gewesen. Also wenn es dann wirklich diese letzte Saison war, waren wir also dann auch noch aus baulichen Gründen gehandicapt. Hätte also eigentlich der DFB auch sagen können, ja gut, eigentlich waren sie ja gut, sehen wir ja, lassen wir mal die St. Paulianer ran. Niemals würde irgendwo einmal ganz klar das gesagt, wonach, so vermute ich, letzten Endes entschieden wurde, man wollte einfach nicht 2 Teams aus einer Stadt in der Liga haben. Das wurde nicht offiziell als Kriterium ausgesprochen. Man hat sich das dann so zusammengedeichselt. Plötzlich war es dann also die letzte Saison, die den Ausschlag gegeben hätte. Und deswegen war dann Eintracht Braunschweig dabei und nicht der FC St. Pauli. Aber Thomas hat auch noch was
dazu. Nee, nur so zum Thema 2 Vereine aus einer Stadt war es ja auch in München ein ähnliches Problem. Und da ist dann ja tatsächlich der TSV 1860 in der Bundesliga-Gründungssaison dabei gewesen. Der FC Bayern erst 2 Jahre später. Und interessanterweise, wo wir gerade beim Thema Aufstiegsrunden sind, 1964, das erste Spiel des FC St. Pauli in einer Bundesliga-Aufstiegsrunde war gegen den FC Bayern München. Da schließt sich der Kreis wieder.
Absolut. Dabei ja auch unter anderem ein Gastauftritt eines nicht ganz unbekannten Spielers namens Beckenbauer.
Ja, der sein erstes Spiel für die erste Mannschaft des FC Bayern, das erste Pflichtspiel absolvierte. Und zwar in Hamburg, müssen wir sagen, weil das Spiel war nicht am Millerntor, sondern im Volksparkstadion. Ging 0-4 verloren. Beckenbauer schoss auch ein Tor, aber am Ende stieg Borussia Neunkirchen auf. Bayern musste noch ein Jahr länger warten.
Also auch da war der FC St. Pauli mal wieder sehr gut darin, andere groß zu machen. Ohne uns wäre Beckenbauer nie das geworden, was er heute ist.
Kann man so stehen lassen,
ja, würde ich sagen. Er nahm einfach diese Motivation durch seine ganze Karriere mit und hat das vermutlich dann auch niemals vergessen. Also wäre aber auch wirklich schön, das Spiel noch weiterzuspielen, weil es ja so viele andere Teams und Mannschaften gibt, die sicherlich auch noch Kandidaten wären. Habt ihr sonst auch noch welche, wo ihr sagen würdet, ey, die hätte ich eigentlich auch ganz gerne nominiert?
Also ich war da eigentlich tatsächlich relativ schnell bei meinem Team, was aber, glaube ich, auch daran liegt, dass ich so über den Namen gestolpert bin, den ich ja auch mit beschlossen habe. Ne? Da müssen wir ja gar nicht so tun, als wäre das nicht passiert.
Komplett ins Messer laufen lassen, zu Recht natürlich. Also die Folge soll dann auch so heißen, trotzdem?
Wir nennen diese Folge die wichtigste Mannschaft des FC St. Pauli.
Alles klar.
Aber nur, um nochmal darauf aufmerksam zu machen, glaube ich, wie sehr das auch im Sprachgebrauch verankert ist.
Ja, und wie sehr es dann eben auch nicht zutrifft, wie wir mehrfach auch beim Sprechen festgestellt haben.
Das stimmt. Und wir sind natürlich auch sehr interessiert daran, was eure wichtigste Mannschaft gewesen wäre. Das könnt ihr uns gerne schreiben, kommentieren, wie auch immer ihr uns das gerne mitteilen möchtet.
Wir freuen uns auch über Postkarten.
Ihr könnt uns auch eine Brieftaube schicken.
Ja, und an dieser Stelle, glaube ich, können wir nur vielen Dank sagen, auch dass ihr dabei geblieben seid.
Falls ihr das noch nicht tut, folgt uns auf Social Media. Da erfahrt ihr alle wichtigen Infos rund um diesen Podcast. Und ein wichtiges Schlusswort habe ich auf jeden Fall noch. Wenn ihr eine Sache aus diesem Podcast mitnehmt, dann Melancholie ist die Zitrone auf dem Sellerieschnitzel des Lebens.
Vielen Dank für diese wichtige Ergänzung. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Den Klassenerhalt nun ganz, ganz.
Das ist es. Nein. Baris.